Schönen guten Abend.
Was war das denn?
Das war nur das Papier, mit dem ich
das Mikrofon ja, okay. Hier ist das Chaos Radio 52, 10 Minuten nach 10 haben wir es. Im Studio Mitch, hallo.
Hallo.
Andreas.
Einen schönen guten Abend.
Pavel, du musst dich dann immer zum Mikrofon hinbewegen, wenn du was sagen willst.
Ja, kein Problem.
Das hört sich aber gerade so an, als wäre es eins. Warte mal. Sag nochmal was, ich stelle dich mal.
Hallo, ja.
Ja, so geht das doch einigermaßen. Und Tim.
Hallo, ich bin auch da.
Das
höre mich jetzt auch.
Du hörst dich auch gut. Ich bin mal ein bisschen lauter.
Das gibt mir ein gutes Gefühl.
Ich verstimme.
Das sind unsere. Musik haben wir auch dabei, und zwar eine Person, die
Angst,
Musik macht.
Dave.
Something's gonna happen. Something wonderful. Musik kommt heute Abend von Dr. Beatnik aus Hamburg. Und den würde ich jetzt einfach mal bitten loszulegen. Dann kann ich deinen Regler aufmachen oder willst du erst einen bauen?
Nein, aber dieser Vorspann ist doch
noch gar nicht Vorspiel.
Fertig.
Das kann ich aber leiser machen.
Du bist aber ein unprofessioneller Radiomoderator.
Das sagt mein Chef auch immer. Das ist irgendwie ganz komisch hier. Wer hat denn da jetzt gesprochen? Achso. Da hören wir uns
das mal. Hat heute Sprechberechtigung.
Aber kein Mikrofon.
Nein, natürlich. So weit wollen wir nicht gehen.
Ja.
Hallo, reden wir heute über
Programmiersprachen?
Ah, da kenne ich mich aus.
Prima, super. Ja, wir haben uns vorher zusammengesetzt und uns ist nichts eingefallen, aber wir dachten, du kannst sicherlich...
Nee, klar, also wenn ich von irgendwas einen Plan habe, dann von Programmiersprachen. Also ich verdiene damit ja Millionen.
Das ist cool. Das ist doch auch so ein Internet-Startup, ja?
Ja, genau.
So ein Venture Capital.
Du machst das nur zum Hobby hier alles, ne?
Ja, ja, sicher. Also bin ich der berühmteste HTML-Programmierer.
Wer jetzt nicht gelacht hat, schaltet bitte das Radio auf.
Genau, um das vorwegzunehmen, man kann in HTML nicht programmieren, weil in HTML man nicht mal bis 3 zählen kann. Es gibt
dann schalte ich jetzt mal das Radio aus.
Es gibt also gewisse Mindestanforderungen an Programmiersprachen. Dazu gehört, eigentlich bildet sich das alles auf Äquivalenz zu Turing-Maschinen ab. Aber grob gesprochen kann man sagen, wenn man Schleifen hat, beziehungsweise Rekursion, was eigentlich dasselbe ist. Und wenn man bedingte Anweisungen hat, dann hat man schon eine Programmiersprache. Und damit kann man sich alles andere im Notfall zusammenbauen. Und da man in HTML keine Schleifen hat, ist HTML keine Programmiersprache.
Mhm. Und das mit den Schleifen, das erklären wir aber nochmal, oder?
Genau.
Ja, fangen wir doch mal damit an. Also ich hab ja...
Hast du das deine Mutter nicht beigebracht?
Womit?
Na, das mit den Schleifen.
Die hat mir noch ganz andere Sachen beigebracht. Ich habe mir gedacht, ich frage mal blöd, wie funktionieren eigentlich Computer? Also was macht's nötig, eine Programmiersprache zu haben?
Naja, so ganz unten drunter machen Computer eigentlich nichts anderes, außer Zahlen zusammenzurechnen und dann zu gucken, ob das Ergebnis dieser Berechnung vielleicht 0 war oder nicht und dann wiederum andere Zahlen zusammenzurechnen. Und also eigentlich eine sehr, sehr niedrige Abstraktion. Und um damit vernünftig arbeiten zu können, wurden Programmiersprachen erfunden. Es gibt also eine Schnittstelle zwischen der Hardware und der Software. Und die Anforderungen für diese Schnittstelle richten sich nach den Bedürfnissen der Maschine. Und Programmiersprachen existieren deshalb, weil sie die Bedürfnisse des Programmierers adressieren. Das heißt, Programmiersprachen sind eigentlich ein Übergang von der Art und Weise, wie der Programmierer an ein Problem rangeht und dem, wie die Maschine das Problem lösen wird. Sozusagen eine Übersetzung zwischen beiden.
Also ich kann das Problem doch eigentlich nur, machst du mal dein Handy aus?
Bereits passiert.
Willkommen im Rundfunk. Aber die Maschine kann doch eigentlich immer nur dasselbe, oder?
Bitte?
Also die Maschine ist doch nur in der Lage, dieselben Berechnungen auszuführen, oder nicht? Also das heißt, letztlich macht ja jede Programmiersprache, führt im Computer dann also auf einer niedrigeren Ebene dazu, dass der
das,
immer
das
wieder dasselbe
richtig,
macht.
Das ist richtig.
Es gibt
also
dieses
unten drunter.
Es gibt ja dieses schöne Wort der Maschinensprache. Das ist meine Lieblingsworte. Darunter versteht man halt den Code, den der Prozessor tatsächlich liest aus dem Speicher, der in diesem RAM abgelegt ist oder eben in übersetzten Programmen entsprechend in den Dateien und dann ins RAM geladen wird und dann vom RAM in den Prozessor, in seine Instruktionspipelines geladen wird und dort ausgeführt wird. Das sind halt spezielle Nummerncodes, die
das
halt
sind diese Sachen, die wir früher
sowas
immer
bedeuten wie addiere dieses auf jenes und multipliziere mal was und jetzt hast du hier irgendwie ein Stück Speicher und von da nach da kopierst du das und das und das und jetzt guckst du mal, ob das eine Null ist und wenn das eine Null ist, dann machst du das und wenn das keine Null ist, dann machst du gar nichts oder auch was anderes und jetzt wartest du irgendwie mal, das Ergebnis einer anderen Operation stimmt und so, also so ganz niedere Sachen, in denen man halt auch nicht wirklich programmieren möchte. Zwar programmieren kann. Und
das ist das, was man früher immer in seinen 64er so eingetippt hat. Ne?
Richtig. Oder also in den 80er Jahren war das noch durchaus opportun und angesagt, beziehungsweise auch notwendig, in Maschinensprache zu programmieren, weil man eigentlich nur so die notwendige Geschwindigkeit für Spiele und andere Anwendungen hinbekommen hat. Abgesehen davon bot auch so ein Computer wie ein C64, der hatte 64K Hauptspeicher, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Jedes Icon auf dem Desktop verbraucht mittlerweile schon mehr Platz. Aber es gab auch gar nicht so viele Tools für höhere Programmiersprachen. Es gab halt Basic, das war eigentlich aber auch das, in dem meistens programmiert wurde. Und dieses Basic wurde dann eben zur Laufzeit interpretiert, also von einem Stück Software, was in den Computer fest eingebaut war, sozusagen umgesetzt und letzten Endes dann aber auch in Maschinensprache Befehle übersetzt. Oder umgesetzt, nicht wirklich übersetzt.
Aber eigentlich ist die Geschichte der Programmiersprache ja viel, viel älter. Es gab ja nicht nur die Heimcomputer in den 80ern, sondern davor noch jede Menge Großrechnerentwicklung. Das ging also alles schwer in den 50ern los. Nee, eigentlich noch viel früher. Die erste Programmiersprache, die sich jemand ausgedacht hat, aber nicht umgesetzt hat, war Plankalkül. Das war eine Sprache, die Konrad Zuse sich ausgedacht hat und die als die Programmiersprache seines Z3 gelten sollte, dass die Programmiersprache dafür werden sollte. Es gab davon, glaube ich, nie eine wirkliche Umsetzung. Also mittlerweile gibt es wohl einen Plankalkül-Compiler, aber damals noch nicht. Und so die ersten Programmiersprachen, die dann tatsächlich benutzt wurden, hat jemand die Jahreszahlen irgendwo?
Keiner hat die Liste. Jahreszahlen. Hast du, nee, hier habe ich die nicht drin auf dem Zettel, aber vielleicht hast du noch die also, Uhr. Ah, du hast es auf dem Rechner, ne?
Genau, schmeckt die Kiste.
Wir schlagen, das nach, schlagen das nach im Buch der Waffen.
Genau, also Moment, Fortran war eine relativ alte Programmiersprache. COBOL ist eine sehr alte Programmiersprache und auch Lisp ist relativ alt. Also das sind die ersten sogenannten High-Level-Programmiersprachen, die also nicht einfach 1:1 Umsetzung der Maschinensprache waren, sondern wo tatsächlich neue Abstraktionen, neue Sprachkonstrukte eingeführt wurden. Also es gab da noch einen Zwischenschritt dazwischen, und zwar von der Maschinensprache zum Assembler. Maschinensprache war so, manche Leute kennen das vielleicht noch aus frühen C64-Zeiten, da waren dann seitenweise Hexcodes und diese Hexcodes konnte man abtippen und dann ausführen. Das ist Maschinensprache. Und bei Assembler ist das ein bisschen freundlicher.
6E.
Da heißt es dann, da darf man dann RET schreiben statt C3 und gewinnt dadurch schon mal ein bisschen Bequemlichkeit, aber die Features sind noch dieselben. Und erst die High-Level-Sprachen führen so Abstraktionen ein wie Funktionsaufrufe. Also man kann zwar auch in Assembler hin und her springen, aber auch wild und ungeordnet. Und das Geordnete kam dann erst mit den höheren Programmiersprachen.
Ja, jetzt haben wir hier die ganzen Jahreszahlen. Also 1957 mit Fortran hat es im Prinzip richtig angefangen und ging dann Schlag auf Schlag, 58 mit Algol, 60 mit Lisp und COBOL weiter und dann so die bis 70 waren dann noch APL, Simular, Basic, PL1 dabei. Das sind, glaube ich, alles ziemlich bekannte Vertreter. Und dann
die allerdings alle ziemlich unterschiedliche Ansätze haben. Also es sind nicht schon Sprachen, die aufeinander aufgebaut haben, sondern in dieser Frühzeit gab es halt ganz unterschiedliche Wissenschaftler und Hacker, die halt irgendwie bestimmte Problemlösungen gesucht haben, vor allem in Hochsprachen. Und das waren halt alles andere Ansätze.
Ja, man kann sagen, Fortran war sozusagen der Vorgänger von Basic, beziehungsweise Basic eine bisschen abgewandelte, einfachere Form als mathematische Programmiersprache. Algol, eigentlich eine sehr elegante Sprache, die irgendwo als Vorgänger oder Urvater von Pascal mit gelten kann. Sehr schön, um ja doch komplexe Algorithmen auszudrücken. Lisp nach wie vor der Liebling der KI und COBOL als die Sprache, wo man mit Datenbanken und Bildschirmmasken besonders gut umgehen kann. APL, ja, weiß jemand ein bisschen was über APL?
Keine Ahnung.
War APL nicht die Sprache, wo man wunderbar Einzeiler schreiben konnte, die dann tolle Dinge taten mit ganz vielen wirren Sonderzeichen?
Das war, glaube ich, PL1.
Klingt wie Perl.
Thank you.
Fritz-Stream ist irgendwie ausgefallen,
haben wir gehört. Zwar, ja, das ist also der Router, der meint, dass es irgendwie in nicht regelmäßigen Abständen sinnvoll wäre, sich mal zu booten.
Mhm. Das ist bestimmt ein Sicherheitsfeature.
Genau. Und ja, wir haben jetzt also schon jemanden in Trab gesetzt, der sich darum bemüht. Möglicherweise ist das ja auch schon fertig.
Das ist schön, wir haben auch ein paar Leute in Trab gesetzt und haben einen ohnehin notwendigen MP3-Streamer aufgesetzt. Und ihr könnt daran teilnehmen, allerdings sagen wir euch nicht genau, wie die URL lautet, sondern ihr müsst euch schon dazu in den IRC bequemen. Und Irknet ist das, ne?
Nee, das ist nicht Irknet, das ist irc.ccc.de als Server, Channel Chaos Radio. Ah. Und einfach nett fragen. Wir haben halt nur eine bestimmte Anzahl Slots wegen begrenzter Bandbreite, weil es ja leider noch kein Multicast gibt bei unseren lieben ISPs. Und ja.
Also irc.ccc.de als IRC-Server eintragen und dann haben wir den Channel Chaos Radio und da sitzen freundliche Hacker, die euch zum richtigen Server geleiten. Und wir haben 42 Slots frei und ihr könnt dabei sein. Wie schnell?
Ich weiß es 56? Nicht genau. Ich gehe mal davon aus, dass ein 56 Kilobit Stream ist.
Okay. Deine Fragen.
Was?
Wir dafür sorgen, dass deine Fragen noch ausreichend bedient werden, bevor wir dann uns auf die Details stürzen.
Ich dachte, das wären schon die Details gewesen. Nein, also ich dachte mir, ich frage mal, weil vielleicht, wahrscheinlich lachen jetzt ganz viele und ihr auch, aber ich verstehe wirklich nicht, wie so ein Computer, also was macht der? Also
okay.
Was passiert da innen drin? Wo läuft der Strom lang und was macht der Strom, der da läuft?
Also im Wesentlichen sind es zwei Dinge. Das Wichtigste an jedem Computer ist der Zähler oder die Zähler. Mhm. Der zählt nämlich Programmschritte so, und Speicheradressen. Also zählen ist eine ganz wichtige Sache. So, und typischerweise halt so ein 32-Bit Rechner kann dann eben Zahlen mit 32 Bits, also bis ungefähr ja, 4 Milliarden zählen, so relativ schnell. Ich meine, er kann natürlich noch mehr zählen, aber bis 4 Milliarden kann er das einigermaßen fix. Und dann kann er die Zahlen, die Zählerstände irgendwo abspeichern oder sich die Zählerstände irgendwo in den Speicher schreiben oder die Zählerstände aus dem Speicher lesen. Mhm. Und dann kann er noch Zählerstände im Prinzip vergleichen. So auf ist es 0 oder nicht, größer 0. Und addieren und subtrahieren ist meistens auch noch relativ schnell dabei. Aber das ist schon Luxus. Eigentlich reicht zählen und gucken, ob er bei 0 angekommen ist. Das ist schon genug. Und
ja, aber woher weiß der, dass er ein A schreiben soll?
Na, das weiß er nicht wirklich. Das mit dem A ist eigentlich nur eine ganz bestimmte Zahl. Je nachdem, es gibt halt auch einen bestimmten Speicher, der dann auf mehr oder weniger komplizierte Art auf einen Schirm geworfen wird. Und wenn in diesem Speicher an bestimmten Stellen Nullen oder Einsen stehen, dann tauchen die als kleine Lichtpünktchen auf dem Bildschirm auf. Nullen sind dann schwarz und Einsen sind weiß. Und wenn er jetzt eben ein A schreiben soll, dann muss er die entsprechenden Pünktchen schwarz und weiß an- und ausknipsen, sodass man sich dann einbildet, ein A zu sehen. Aber erstmal, dass es ein A ist, weiß der Rechner erstmal gar nicht.
Und das speichert er dann, also dafür dann Grafikspeicher? Oder?
Ja.
Ich meine, also auf einer bestimmten Ebene verlässt man verlässt halt den Zahlenbereich in dem Moment, wo man anfängt, Codes, also Zuordnungen zu definieren. Dass ein A ist für den Prozessor irrelevant. Er kennt einfach nur Zahlen, weil das ist das, ein Computer heißt halt Computer, weil er halt sich mit Zahlen beschäftigt. Ist halt ein Rechner. Buchstaben sind nicht seine Nummer, sondern man wendet einfach dann die Tatsache, dass man Zahlen hat, an, um eben Codes zu haben. Und da ist dann halt einfach festgelegt worden, dass ein A, ein großes A, ist halt die 65. Und wenn irgendwo im Speicher eine 65 steht und diese 65 wird benutzt, um irgendeinem Gerät, wie zum Beispiel einem Drucker, zu sagen, was er drucken soll, dann interpretiert er halt die 65 als ein A und wählt dann halt das entsprechende Typenrad aus und dann macht Klack.
Ja.
So, oder auf dem Bildschirm entsprechend wird das dann halt glühend.
Genau, und das B ist die 66 zufällig, jedenfalls beim ASCII-Code. Das ist so.
Es gibt auch andere Codes.
Ja.
Da weiß ich doch schon mal ein bisschen mehr jetzt.
Genau, und da das halt eigentlich eine relativ, naja, also für den Prozess ist es natürlich optimal, solche komplexe Dinge wie Rechnen in möglichst einfachen Schritten auszuführen. Aber wenn man jetzt so ein abstraktes Problem lösen möchte, wie was ist der kürzeste Weg, um in meiner Wohnung mit dem Staubsauger irgendwie alles zu reinigen, ohne dass ich halt irgendwie alles zwei- und dreimal sauge und dass ich irgendwie auch immer die richtigen Abstände zum passenden Steckdosen habe. So. Und wenn man so ein Problem lösen möchte, ist es ein bisschen schwierig, irgendwie auf Ebene von Zählern einzusteigen, sondern möchte man eigentlich möglichst abstrakt an die Sache herangehen und sagen, gesetzt sei, es gibt einen
einen Staubsauger und der hat irgendwie ein Stromkabel und es gibt irgendwie folgende Betriebsparameter, wenn irgendwie Steckdose weiter weg als Stromkabel lang, dann schwierig und daraus Radius und so. Also halt, das ist eigentlich das Gebäude, mit dem man arbeitet. Und eine gute Programmiersprache ist halt für den Zweck angemessen. Eine Sprache, es gibt halt viele Sprachen, nicht zuletzt deshalb, weil eben es viele Zwecke gibt, für die man Computer einsetzt und für viele Zwecke sind halt unterschiedliche Programmiersprachen gut. So, für das Staubsaugerproblem möchte man halt eigentlich eine Sprache haben wie, was weiß ich, Prolog oder so, wo man irgendwie die Aussage, was man eigentlich haben will, an den Anfang stellt und dann die Rahmenbedingungen noch definiert und den Rest denkt er sich dann irgendwie selber. Aber wenn es nur darum geht, irgendwie eine Reihe von Lampen irgendwie so ein Lauflicht zu programmieren oder so, dann, das kann man dann vielleicht sogar noch in Maschinensprache lösen, weil das ist eigentlich ein sehr einfacher Vorgang, der auch an der Natur des Computers sehr nah dran ist. Durchzählen und an und aus und solche Sachen.
Kommen wir kurz zur Realität. Es ist nämlich 22.32 Uhr.
Reaktionen. Die Bundesregierung will schärfer gegen Neonazis vorgehen. Bundesinnenminister Schily kündigte heute in Berlin eine Beratung mit Vertretern vom Innen-, Justiz- und Jugendministerium an. Brandenburgs Innenminister Schönbohm hat indessen gefordert, rechtsextremistische Gewalttäter rascher zu bestrafen. Untersuchung. Nach einer anonymen Telefondrohung mit rechtem Terror ist ein Berliner Polizeibeamter vom Dienst suspendiert worden. Der Anruf ging von seinem Privatanschluss ab. Da der Polizist die Tat bestreitet, soll eine Stimmenanalyse durchgeführt werden, heißt es. Anlauf. Am ersten Auktionstag haben die Bieter für die deutschen UTMS-Mobilfunklizenzen verhalten begonnen. Am Abend lagen die Gebote unter 3 Milliarden Mark. Die Bundesregierung erhofft sich einen wesentlich höheren Erlös. Preisanstieg. Ab morgen müssen die Fahrgäste im Gebiet des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg wieder tiefer in die Tasche greifen. Die Tickets werden um 4-5% teurer.
Sport.
Formel 1. Der Chef des Lausitzringes Fischer rechnet nicht mehr mit dem Zuschlag für den Großen Preis von Deutschland. Auch nach einem Gespräch mit Formel 1-Boss Ecclestone sieht er keine Chance mehr, den Lauf schon ab 2002 von Hockenheim nach Ostdeutschland zu holen.
Wetter.
In dieser Nacht bei uns Temperaturen zwischen 14 und 10 Grad, am Tag dann halbwegs heiter, 23 bis 27 Grad.
Herzlichen Dank, Matthias Kerkhoff. Da.
Fritz präsentiert einen Abend, drei Bands, Syrogat. Syrogat. Dienstag, 22. August in der Arena Berlin. Präsentiert von Fritz.
Radio 52 ist das, was wir hier hören. Also beziehungsweise das ist gerade Musik, die Dr. Beatnik aus Hamburg auflegt. Und wir befinden uns im Chaos Radio 52. Und wir, nein nicht wir, ihr redet über Programmiersprachen und ich höre staunend zu. Ihr, das ist Tim, Pavel, Andreas und Mitch, der heute irgendwie noch gar nichts gesagt hat.
Doch ein bisschen schon, aber...
Okay, das reicht auch. Danke. Danke, ist gut. Danke.
Spezialist und aus Detailfragen.
Ach ja, gut. Ja, dann lass uns doch mal in die Details, oder?
Ja, welche möchtest du denn haben? Willst du wissen, was UMTS heißt?
Ja, genau, ich wüsste gerne, was UTMS heißt.
UMTS.
Ja, und vor allen Dingen ist es eigentlich auch egal, es braucht kein Mensch.
Doch, das brauchen wir alle. Also wir wollen das alle schon seit 10 Jahren haben. Und es ist ziemlich schlimm, dass es jetzt noch weitere 5 Jahre dauert, bis wir es kriegen.
Ja, und dann nicht bezahlen können.
Naja, das konnten wir irgendwie früher, die Telefonleitung von der Telekom, auch nicht wirklich.
Ja, aber da war es einfacher, sie nicht zu bezahlen. Also,
das stimmt allerdings.
Soll ich jetzt mal den Zettel abarbeiten, den du mir gegeben hast?
Oh ja, bitte.
Also ich tippe jetzt einfach mal irgendwo rein und da steht Glip.
Was steht da?
Glip.
Glip.
Nee, hier bei mir.
Das ist eine Frage für den Spitzel.
Das wird aber jetzt schon
Glip
zu weit.
Na, bei Glip muss man ein bisschen ausholen. Also es ist so, dass verschiedene Programmiersprachen verschiedene Abstraktionen unterstützen von Dingen, die man sowieso in seiner Programmiersprache tut. Also die Leute, die früher in Assembler programmiert haben, haben irgendwann mal festgestellt, dass sie bestimmte Code-Konstrukte, bestimmte Arten und Weisen, Code zu schreiben, immer und immer wieder verwenden. Das ist was, was man heutzutage als Pattern bezeichnet. Und diese Patterns werden dann irgendwann zu Features von Programmiersprachen, wenn sich allgemein die Einsicht durchgesetzt hat, dass es sinnvoll ist, das so zu machen. Also eines der ersten Patterns, was sozusagen vom expliziten Programmieren implizit in die Sprache gekommen ist, sind Funktionsaufrufe, dass man eine Funktion rekursiv aufrufen kann. Also in Assembler gibt es erstmal nur Sprünge, und zwar sogenannte unbedingte Sprünge, das heißt, es wird auf jeden Fall an eine bestimmte Stelle im Programmcode gesprungen, und bedingte Sprünge, das heißt, man springt nur manchmal. Und ein Funktionsaufruf ist jetzt eine Abstraktion, dass ich an eine bestimmte Stelle im Programm springe, dort wird die Funktion abgearbeitet und dann springe ich dahin zurück, wo ich herkomme. Und wo ich herkomme, merke ich mir in einem anderen Register oder auf einem Stack. Und so ist der Funktionsaufruf entstanden. Man kann natürlich auch anders programmieren. Das ist das, was man dann heutzutage als Spaghetti-Code bezeichnet. Das heißt, man kann einfach davon ausgehen, wenn man an einer bestimmten Stelle angekommen ist, dass man ja weiß, wo der herkommt, und dann wiederum an eine dritte Stelle zurückspringen oder ähnliche Geschichten. Und es gab dann ein Paper von Dijkstra mit dem Namen Go to Considered Harmful, was dem Treiben ein Ende gesetzt hat, mehr oder weniger. Und die ersten Programmiersprachen unterstützten halt als Abstraktion Subroutinen. Und alles andere war dann so mehr oder weniger eine 1:1 Abbildung auf die darunter liegende Hardware. Also in Fortran hat man halt mathematische Operationen, so plus, minus, mal, durch. Und genau das stellt die Hardware ja 1:1 auch bereit. Um zu deiner Frage zurückzukommen, Glib ist also eine...
Das war keine Frage, ich habe einfach nur ein Wort vorgelesen, das ich gesehen habe.
Warte mal, Glib. Vielleicht sollte man kurz mal festhalten, also eine Subroutine ist sozusagen etwas wirklich sehr Alltägliches in Programmiersprachen. Das ist halt einfach nur, dass man etwas, was man ohnehin häufiger tut in seinem Programm, aber vielleicht immer mit kleinen Abweichungen, dass man das an einer einzigen Stelle zu Code zusammenfasst, der halt an den Stellen, wo man es dann braucht, aufgerufen wird. Also so ein
A auf dem Bildschirm aus
einer Routine. Das ist so ein typisches Merkmal des Programmierens an sich, dass man halt eine Abstraktion schafft. Ich schreibe jetzt hier Code, der tut etwas, was ich häufiger tue, aber er ist eben auch so variabel, indem ich ihm zum Beispiel Parameter mitgebe, die er dann anschauen kann und mit in seine Art und Weise einflechten kann.
Also eine wichtige Eigenschaft für Programmierer ist die Faulheit. Mhm. So, dass man möglichst dasselbe nur einmal hinschreibt und anschließend Wiederholungen davon möglichst vermeidet, beziehungsweise alles, was man wiederholt hinschreiben kann, kann man auch einmal hinschreiben und sagt dann besser dem Rechner, er soll es dann zweimal oder dreimal oder wie oft auch immer tun.
Da sagt der DAO jetzt Makro, das ist im Prinzip, oder? Genau. Im Prinzip sowas wie ein Makro, wenn ich in
ein Word Makro, eine Makro ist eine simple Art von so einer Wiederholungsleistung, genau.
Ja, ohne Wiederholungsvermeidungsleistung.
Wiederholungsvermeidungsleistung, genau.
Also wenn man ein Makro benutzt, dann hat man im Prinzip schon programmiert. Also viele Leute schrecken vor dem Programmieren zurück. Oh, das ist kompliziert, da hat man es mit viel Wissenschaft zu tun und irgendwie viel Arbeiten und alles furchtbar unverständlich. Aber dieselben Leute haben dann kein Problem, irgendeine Scripting-Sprache zu benutzen. Aber in Wirklichkeit ist es genau dasselbe, was man da tut, nur dass Scripting-Sprachen sich schon auf einem sehr hohen Abstraktionsgrad befinden und dass die meisten Scripting-Sprachen nicht elegant auf die tatsächlich vorhandene Hardware-Schnittstelle, nämlich irgendwie Register, Maschine, abzubilden sind, und dass es deshalb alles furchtbar schlecht performt. Aber ein Makro ist im Prinzip schon programmierend.
Ui.
Sowas braucht man.
Chaos Radio 52. Wir reden über Programmiersprachen und da hatte ich eben eine Frage. Skriptsprachen hast du gesagt und Programmiersprachen. Also inwiefern unterscheiden die sich?
Dass sich die Musik so schlagartig ändert.
Ja, warte, das ist der Unterschied.
Das merkt man zum Beispiel, wenn man im Web surft, wie das ja heutzutage heißt.
Wie nennst du das?
Ja, bitte?
Wie nennst du das?
Internet machen. Netzen, was weiß ich.
Netzen, auch das
drin sein.
Drinnen.
Also wenn ich drinnen bin, dann habe ich manchmal so die Erfahrung, dass Webseiten sich allzu aufdringlich verhalten, indem sie anfangen zu blinken und Dinge zu tun, wenn ich die Maus über sie rüberschiebe und so. Das kann ja ganz lustig aussehen. Der Grund dafür ist, dass nicht selten die Programmiersprache JavaScript verwendet wurde, die mit den HTML-Seiten an den Browser übergeben werden. Und der führt dann sozusagen den Code, nachdem er diese Seite erhalten hat, mit den ganzen Funktionen, die da drin definiert sind, aus im Kontext dieser Webseite, sodass das Programm Dinge austauschen kann, Eingaben überprüfen kann und solche Sachen machen kann. Die Skriptsprache ist also eigentlich eine sehr nah am Benutzer liegende Programmiersprache, die halt in der Regel, also es ist auch eine ganz normale Programmiersprache. Man nennt sie nur dann eine Skriptsprache, wenn sie halt nicht dafür gedacht ist, wirklich Anwendungen, die auf dem Betriebssystem direkt laufen, zu entwickeln, sondern eigentlich mehr, um ein schon bereits bestehendes Programm in seiner Funktion, die es bietet, zu automatisieren. Und dann nennt man das eben Scripting. JavaScript ist ein Beispiel dafür.
Die Grenzen inzwischen sind auch relativ fließend. Also früher unterschied man kompilierte Sprachen und interpretierte Sprachen. Also kompilierte Sprachen sind solche, die von vornherein in Maschinencode umgesetzt werden. Interpretierte Sprachen sind so, dass es da ein Programm gibt, das Programm ausführt und sich Zeile für Zeile aktuell anguckt und aktuell entscheidet, was zu tun ist. Und es ist so, dass interpretierte Sprachen und Skriptsprachen sich ein bisschen überschneiden. Es ist nicht immer möglich, Sprachkonstrukte effizient auf Hardware abzubilden. Und deshalb tut man das nicht, sondern nimmt einen Interpreter. Und aber es ist halt so, dass die Compiler-Technik fortgeschritten ist und man jetzt auch mittlerweile höhere Programmiersprachen compilen kann, auch Skriptsprachen compilen kann. Andererseits kann man mit klassischen Skriptsprachen auch ganze Applikationen schreiben. Also zum Beispiel Emacs ist ein sehr beliebter Editor. Emacs lässt sich in Emacs Lisp skripten. Und es gibt also komplette numerische Systeme, die Differentialgleichungen lösen können in Emacs-Skript. Es gibt da einen Mail-Reader und einen News-Reader und einen Irk-Client und eine FTP-Software und sogar einen Webbrowser, die in dieser Scripting-Sprache geschrieben sind. Das heißt, auch die Einschränkung, man kann damit keine Applikationen machen, ist sehr relativ. Und das
also
macht
nicht, man kann sie nicht damit machen, sondern sie sind nicht im Wesentlichen dafür gedacht, aber es ist eben auch möglich. Man kann auch alles in Assembler programmieren, aber das ist wirklich für die Harten.
Und Lisp ist halt eine Sprache, wo man beides hat. Lisp lässt sich auf der einen Seite kompilieren in sehr, sehr effizienten Code, der es durchaus mit C-Code aufnehmen kann. Auf der anderen Seite kann man mit Lisp oder auch Scheme, das ist eine Lisp-Variante, sehr gut Applikationen skripten, weil es auf einer sehr, sehr hohen Ebene ansetzt. Von der Benutzbarkeit her, vom Userverständnis her.
Ja, ein wichtiges Merkmal an Skriptsprachen ist auch typischerweise das sogenannte Late Binding, das heißt, dass verschiedene Komponenten und Programme erst in dem Moment, wo sie ausgeführt werden, tatsächlich zusammenkommen. Das heißt, einen ganz kurzen Moment vorher müssen sie sich noch gar nicht kennen. Das heißt, sie können dazugeladen oder gar sogar erzeugt werden. Also Skriptsprachen können zum Beispiel auch sich selber erzeugen oder verändern, typischerweise. Also eine Skriptsprache, ein Merkmal einer Skriptsprache ist typischerweise, dass diese Skriptsprache sich selber erzeugen kann oder man Ausdrücke in dieser Skriptsprache erzeugen kann, ja.
Peter, Chaos Radio 52. Wir reden über Programmiersprachen und Marc hat angerufen, hat eine Frage.
Ich habe keine Frage, ich habe eine
Antwort. Erzählen.
Du hast eine Antwort?
Ich wollte was erzählen. Ja, es ist noch so viel gesprochen über Programmiersprachen, dass die welche Viren erzeugen können. Wie VBA, Alavi und so weiter. Es gibt Sachen, die können in allen Plattformen angreifen.
Was?
Es gibt Viren, die können in allen Plattformen angreifen. Linux oder so. Das heißt, weil Linux kann HTML, hat einen Browser drin. Es gibt sehr gute HTML-Viren.
In HTML gibt es keine Viren.
Nee, HTML ist ja nicht mal eine Programmiersprache.
Ist ja nicht eine Interpretersprache, aber man kann Viren schreiben.
Aber nicht in HTML.
Nee.
HTML und Scripting-Sprachen, die für HTML geschrieben sind.
Doch, natürlich kann man wunderschöne HTML-Viren schreiben. Das ist ein Text, da steht dann irgendwie, wenn Sie diese Seite sehen und sie nicht an all Ihre Freunde in Ihrem Adressbuch schicken, dann passiert morgen was ganz Furchtbares mit
also,
Ihnen.
Blink ist doch ein Virus.
Aber das hat jetzt mit Programmiersprachen, glaube ich, wirklich nichts zu tun.
Also du kannst mit jeder Programmiersprache irgendwas programmieren, was irgendwie Scheiße baut.
Na klar. Das
ist dann auch häufig irgendwie der Fall. Und man kann mit jeder Programmiersprache was anderes machen.
Also Viren sind jede interessante Programmiersprache ist mächtig genug, um damit ein Virus zu schreiben, aber Viren sind eigentlich gar nicht das Thema heute.
Ja, und Computerviren sind auch nicht wirklich gefährlich, also im Vergleich zu anderen.
Marc, schönen Abend noch.
Ja, tschüss.
Ciao. Im Vergleich zu was denn? Sind Viren nicht schlimm?
Na, zu Viren, die so richtig an die Materie gehen. Also biologische Viren halt. Ja, also dagegen, also Todesfälle durch Computerviren sind mir bisher noch nicht bekannt geworden.
Also wenn so ein Teil meine Festplatte fressen würde, dann würde es mir danach nicht besonders gut gehen.
Ja gut, aber da gibt es viel wahrscheinlichere Szenarien, wo irgendwas deine Festplatte frisst, als ein Virus. Also,
Katze.
Mein Computer.
Dein Betriebssystem zum Beispiel.
Ja, mein Betriebssystem zum Beispiel. Das Fallsystem. Ja, das ist der Fall.
War das Chaos Radio 52 mit dem Thema Computersprachen, sehr schön. Was steht denn auf Ihrem Monitor? Programmiersprachen und eben kam auf der Unterschied zwischen Menschensprache und Programmiersprache. Welcher ist es?
Naja, da gibt es doch ziemlich große Unterschiede. Erstmal sind Programmiersprachen vergleichsweise einfach und haben viel, viel weniger Worte als eine menschliche Sprache.
Wie viele?
Also so eine typische Programmiersprache hat zwischen, ich sag mal, 20 und 200 sogenannte Keywords. Mehr ist das erstmal nicht. Das heißt, die Vokabeln sind sehr, sehr schnell gelernt. Also die hat man an einem Tag, hat man im Prinzip alle Vokabeln einer Programmiersprache drin. Und man kann wirklich ja durchaus an einem Tag eine Programmiersprache so lernen, dass man sich darin ausdrücken kann zumindest. Natürlich sie wirklich zu beherrschen in all ihren Feinheiten kann Jahrzehnte dauern, aber wenn man es überhaupt schafft, aber das ist vielleicht schon mal ein wesentlicher Unterschied. Und dann ist es so, dass Programmiersprachen nicht so sehr lebendig sind, von Visual Basic vielleicht mal abgesehen. Aber ansonsten ist es relativ genau festgelegt, wie Sätze gebildet werden dürfen und wie nicht in dieser Programmiersprache. Und zwar so festgelegt, dass es möglichst eindeutig ist. Das klappt zwar auch nicht immer, aber das ist so der wesentliche Unterschied. Also Programmiersprachen sind doch eine sehr, sehr vereinfachte mathematische Sicht der Welt mit relativ wenig Vokabeln und wenig Spielraum.
Allerdings gibt es auch eine ganze Reihe Gemeinsamkeiten, und zwar sowohl menschliche Sprachen als auch Programmiersprachen besitzen eine Syntax und eine Semantik. Syntax ist sowas wie Grammatik, das heißt, welche Sprachkonstrukte sind zugelassen, so Subjekt, Prädikat, Objekt, Nebensätze, Verknüpfungen von Hauptsätzen und so weiter und so fort, Subjekt, Objekt, Prädikat. Ähnliche Konzepte gibt es auch in Programmiersprachen und manche davon heißen sogar gleich. Also es gibt zum Beispiel Blöcke. Blöcke sind sowas wie Sätze in Programmiersprachen. Das heißt, man hat eine Reihe von Instruktionen, die halt nacheinander kommen und die dürfen geschachtelt sein. Und es gibt dann If-Abfragen und die If-Abfragen müssen eine Bedingung haben. Einen Teil, der ausgeführt wird, wenn die Bedingung wahr ist, und einen Teil, der ausgeführt wird, wenn die Bedingung falsch ist und so weiter und so fort. Und die Art und Weise, wie ich die Wörter miteinander kombinieren kann, ist die Syntax der Sprache. Und das, was dann passiert, also was bedeutet das, wenn ich ein If-Konstrukt verwende, das ist die Semantik. Und bei menschlichen Sprachen ist es so, dass die Semantik nicht immer eindeutig ist. Also es gibt einen Unterschied zwischen was willst du schon wieder und was willst du schon wieder. Also obwohl es dieselben Wörter sind, obwohl es dieselben Wörter sind, ist die Bedeutung eine völlig verschiedene. Das gibt es in Programmiersprachen nicht. Die sind relativ eindeutig festgelegt, was da passiert. Jedenfalls sollte man das hoffen. Frühe Versionen des C++-Compilers namens C-Front, da war es dann so, dass die Beschreibung der Programmiersprache gewisse Fälle offen gelassen hat, und wenn man das dann mal ausprobiert hat, in den Compiler reingeschmissen hat, dann ist der Compiler abgestürzt. Also sowas gibt es auch, ist aber nicht die Regel.
Da hat er sich gefragt, was willst du denn schon wieder?
Genau.
Ist doch eigentlich ein nettes Konzept für die Menschheit irgendwie, dass man sich nur die richtigen Worte um die Ohren haut und dann stürzt man gemeinsam ab.
Ey, saufen.
Spart Geld.
Es gibt natürlich auch Fälle in der natürlichen Sprache, wo die Semantik sehr eindeutig definiert ist. Zum Beispiel Gesetzestexte sind nicht etwa im normalen Deutsch verfasst, sondern in Juristendeutsch. Das heißt, jeder Begriff ist definiert, hat eine bestimmte Bedeutung, und wenn man darüber redet, dann gibt es den nur in dieser Bedeutung. Zum Beispiel das Wort grundsätzlich bedeutet irgendetwas in Juristendeutsch. Und interessanterweise gibt es da Unterschiede zwischen Ost- und Westrecht. Also im Ostrecht war es so, vor 10 Jahren, als es die DDR noch gab, das grundsätzlich bedeutete grundsätzlich und es gibt von dem Grundsatz keine Ausnahmen. Und im Westjuristendeutsch ist es so, dass grundsätzlich bedeutet, dass es standardmäßig so gemacht wird, wie es grundsätzlich gemacht wird, aber es gibt Ausnahmen. Und dementsprechend ist es auch schwierig, wenn man einen Gesetzestext liest, den als Laie zu interpretieren. Und deswegen gibt es dafür Fachleute.
Unterschiedliche Semantik.
Mhm.
ich habe jetzt zu Hause habe ich zwei Rechner stehen, einen Mac und einen PC. Und jetzt will ich was programmieren. Also ich weiß nicht was, aber ich will jetzt programmieren können. Also wie lernt man programmieren? Wie werde ich Hacker?
Ja, mit dem Hacker ist das noch eine andere Sache. Aber
okay, wie lerne ich programmieren? Oder womit sollte ich einsteigen? Also
das ist eigentlich völlig egal. So, nimm irgendeine, du solltest sowieso jedes Jahr eine neue Programmiersprache wenigstens dazulernen. Also wenn du erstmal, wichtig ist, dass du mit irgendeiner anfängst. Und
dann wonach nicht gleich kleben bleibst.
Ja, und wonach du dich richtest, also ob du, ich meine, Java ist durchaus eine ganz nette Sache, du kannst aber auch mit Basic beginnen oder du kannst auch mit Pascal anfangen.
Perl ist sehr beliebt.
Perl, ja.
Auch JavaScript. Mhm.
Warum ist es so beliebt?
Na, Perl ist so beliebt, weil es umsonst ist, eine relativ mächtige Sprache ist, mit der man zum Beispiel Strings sehr, sehr gut bearbeiten kann, die auf allen Plattformen verfügbar ist und die sehr auf einem sehr, sehr hohen Level ist. Also es ist eine Scripting-Sprache und relativ einfach zu lernen. Man muss sich nicht mit irgendwelchen Bit-Repräsentationen und Pointern und Speicherverwaltung rumschlagen. Also es gibt halt Sprachen, da muss man seinen Speicher selbst verwalten. Es gibt Sprachen, da wird der Speicher automatisch verwaltet. Und wenn man den Speicher selbst verwaltet, hat man natürlich mehr Kontrolle darüber, wie er verwaltet wird. Aber man hat auch mehr zu tun, um dasselbe Ziel zu erreichen.
Also Perl ist schon so ein bisschen Hardcore, muss man aber dazu sagen. weil in Perl ist so die Programmiersprache, wo man mit die kürzesten Programme schreiben kann, die eine bestimmte Aufgabe erfüllen. Das heißt, was in einer anderen Programmiersprache vielleicht 30 Zeilen braucht, kann man in Perl oft gut und gerne auf 3 Zeilen zusammenstutzen. Und
die sind dann natürlich nicht mehr lesbar.
Die Lesbarkeit leidet enorm. Ja. Aber das ist auch ein besonderer Sportaspekt bei Perl irgendwie.
Es reicht ja, wenn es maschinenlesbar ist.
Also Java ist eigentlich, wenn man nicht so viel kaputt machen will, ist Java vielleicht eine ganz gute Wahl, weil da sind viele Kindersicherungen eingebaut und das ist auch, ich sag mal, andererseits eine Sprache, die ganz gut dokumentiert ist, wo man in etwa weiß, was passieren sollte. Und für einen Einstieg würde ich heute sagen, ist Java eine ganz, ganz gute Wahl.
Wichtig ist halt, dass man dabei nicht stehen bleibt. Man sollte eigentlich aus jeder wichtigen Klasse von Programmiersprachen mindestens eine gelernt haben. Und also was mir da an Sachen einfällt, sind zum Beispiel prozedurale Sprachen. Da kommt C in Frage als immer noch sehr, sehr wichtige Sprache. C ist nur ein ganz kleines bisschen abstrakter als Assembler. Man könnte es als High-Level-Assembler bezeichnen. Aber 95% aller real existierenden Programme sind in C geschrieben. Und es ist deshalb ganz interessant, das zu kennen, weil man dann viel Programmcode von anderen Leuten lesen kann.
Und ich finde auch, dass man bei C am ehesten versteht, wie die Maschine eigentlich arbeitet.
Ja, ja.
Du bist ganz nah an der Hardware, du benutzt die Betriebssystem-Cores direkt, nicht über irgendwelche Abstraction-Layers.
Ja, wobei, dann kann man auch gleich mit C++ anfangen. Also C kann man dann eigentlich links liegen lassen.
Würde ich nicht sagen, weil C++ macht gewisse objektorientierte Aspekte schlecht bzw. falsch. Ich denke, man sollte eine reine prozedurale Sprache wie C machen und dann auch mal eine reine objektorientierte Sprache. Also Smalltalk zum Beispiel, Java ist eigentlich auch ganz gut geeignet. Dylan natürlich, CLOS, Common Lisp Object System. Also es gibt da einige, die eher in Frage kommen, bevor ich C++ empfehlen würde.
Was bedeutet objektorientiert?
Gute Frage.
Objektorientiert sind verschiedene Aspekte, die unter dem Begriff Objektorientierung zusammengefasst werden. Als erstes wäre da Abstraktion. Das heißt, ich habe einen Satz von Daten und kümmere mich aber um die Verwaltung der Daten selber und stelle bloß einen gewissen Subset der Daten nach außen dar, bilde den nach außen ab, den der User halt sieht. Das heißt, ich habe nur eine Stelle, wo ich dafür sorgen muss, dass meine Daten konsistent sind, und das sind bei den Funktionen, die zu einem Objekt dazu gehören. Und von außen gibt es nur ein Interface, mit dem man das System nicht in einen inkonsistenten State bringen kann. Abstraktion. Das nächste wichtige Konzept für objektorientierte Sprachen ist Vererbung. Das heißt, ich habe ein Objekt, das macht irgendwas. Und dann kann ich sagen, ich möchte ein Objekt haben, das genau dasselbe macht, aber dass das und das und das noch mehr kann.
Oder anders.
Oder besonders, ja. Also als Beispiel vielleicht für ein Objekt, für ein sehr beliebtes Objekt ist halt das Auto und eine Spezialisierung davon ist jetzt der Sportwagen und der Lastwagen. Und in dem Fall wären also der Lastwagen und der Sportwagen Spezialisierungen von Auto und würden alle Fähigkeiten des Autos erben, wie beschleunigen oder nach rechts und links lenken, aber sie hätten eben spezielle Eigenschaften, wie dass der LKW beladen werden kann oder vielleicht ein Kipplaster wäre noch eine weitere Spezialisierung wieder von LKW, der dann eine besondere Methode hat, wie Ladung abkippen, beispielsweise, die beim Sportwagen nicht so vorhanden ist.
Genau, und der Sportwagen würde gegenüber dem zu seinem Vaterobjekt sozusagen, seinem Parent, irgendwie einfach nur noch bestimmte Dinge einfach besser machen, so. Beziehungsweise auch weglassen, wie zum Beispiel eine Rückbank oder so. Ja. Orientierung ist eine sehr wichtige Sache. Es bekommt auch immer mehr Bedeutung. Also eigentlich alle neuen Programmiersprachen, die irgendwie größere Beliebtheit erfahren, sind objektorientiert. Es hat halt viele Vorteile für den Programmierer, weil er irgendwie sein eigentliches Ziel, nämlich ein Problem zu lösen, sehr viel näher an der Realität entlang modellieren kann. So, dieses Staubsaugerbeispiel zum Beispiel, da würde ich wirklich erstmal
anfangen. Das haben wir eben nicht on-air gehabt, das Staubsaugerbeispiel.
Also
wir
haben
einen Raum und den wollen wir automatisch saugen.
Ja, genau. Das Problem ist einfach, ich muss meine Wohnung saugen und ich möchte halt irgendwie eine Vorgabe haben, wie ich das möglichst effektiv tue. Auf Basis der Länge des Stromkabels des Staubsaugers, der verfügbaren Steckdosen in dieser Wohnung und den entsprechenden Saugradien, die ich damit erreichen kann. Und irgendwie, dass ich natürlich auch nicht möglichst zweimal durch ein Zimmer durchgehe und so weiter. Und das ist eine relativ komplexe Sache. Und man kann es sich dadurch vereinfachen, dass man von vornherein ein objektorientiertes Modell wählt, indem man einfach erstmal die beteiligten Objekte modelliert und ihr Verhalten spezifiziert. Was kann ein Staubsauger so? Was kann irgendwie ein Raum? Was für Eigenschaften hat ein Raum? Wie definiere ich die Türen? Wie die Verbindung zwischen Räumen? Und danach fange ich an, diese Objekte zu benutzen, indem ich eine bestimmte Methodik einfüge. Das heißt, entweder haben die Objekte selber Methoden oder es gibt halt Methoden, die eben mit einer bestimmten Gruppe von Objekten bestimmte Analysen machen. Sich eben alle Räume, ein Programm kann sich dann alle Räume die Eigenschaften geben lassen, sieht, was mit was verbunden ist, kann die Wege berechnen, kann dann halt irgendwie den Staubsauger mit einbeziehen. Das ist dann die eigentliche Tätigkeit des Programmierens, nämlich diese Abstraktion zunächst einmal im Kopf herzustellen. Und die besondere Gabe besteht natürlich dann darin, das auch in maschinenlesbaren Code über die Tastatur einzugeben, dass der Computer auch weiß, was man meint.
Also bei dem Beispiel mit den Staubsaugern ist es zum Beispiel so, dass ich für einen Hoover-Staubsauger nicht nochmal genau denselben Code hinschreibe, den ich schon für einen Siemens-Staubsauger hingeschrieben habe, sondern dass ich das, was die gemeinsam haben, nämlich da kommt irgendwie eine Strippe raus, die ich in die Steckdose stecken kann und dann kann ich damit saugen, das schreibe ich einmal und dann mache ich zwei davon abgeleitete Klassen, nämlich den Hoover-Staubsauger und den Siemens-Staubsauger und nur das, was bei denen speziell ist, das muss ich da nochmal neu implementieren. Und Code, der mit Staubsaugern arbeitet, der muss halt nur wissen, dass es Staubsauger gibt und nicht was für Staubsauger es gibt. Das bezeichnet man als Polymorphie, auch ein Feature von Programmiersprachen.
Ich finde auch die Ist-Beziehung, das Wort Ist, kennzeichnet es immer ziemlich treffend. Ein Hoover-Staubsauger ist ein Staubsauger und auch ein Miele-Staubsauger ist ein Staubsauger.
Genau, und ein Staubsauger ist dann wiederum ein Elektrogerät und alle Elektrogeräte haben gemeinsam, dass sie einen Stecker nach DIN haben, den man in Steckdosen nach DIN stecken kann und dann hat das Ding Strom. Also das ist im Prinzip die Ideenwelt, in der man sich bewegt, wenn man programmiert. Und man versucht halt
immer... Wenn man objektorientiert programmiert.
Nee, ansonsten natürlich das funktioniert ganz ähnlich, aber man hat halt immer gewisse Ebenen, auf denen man das Problem löst, indem man es auf andere Probleme runterbricht, die näher an der Hardware dran sind. Mhm. Solange bis man irgendwo unten bei den Bits angekommen ist.
Radio 52, Thema Programmiersprachen. Ich will programmieren lernen und ich weiß jetzt, dass ich aus jeder der Klassen, die es da gibt, mindestens eine können sollte. Aus den Objektorientierten sollte ich mir Java besorgen und das lernen. Und die prozedurale Programmiersprache, die ich lernen sollte, ist C. Und was gibt's noch?
Es gibt noch funktionale Programmiersprachen. Mhm. Funktionale Programmiersprachen zeichnen sich dadurch aus, dass es sozusagen keine globalen Variablen gibt. Das heißt, alle Funktionen liefern nur ein Ergebnis zurück und verändern nicht den globalen State des Programmes. Das hat gewisse Vorteile, was die Optimierung solcher Programme angeht. Man kann also die Reihenfolge, in der die Prozeduren aufgerufen werden, ist egal. Das heißt, man kann es sehr einfach parallelisieren. Man kann damit sehr einfach die Korrektheit des Programms beweisen, weil die Programmstrukturen, die da entstehen, sich relativ leicht auf eine vollständige Induktion abbilden lassen. Und es stecken auch einige interessante Konzepte drin, die man in anderen Programmiersprachen weiterverwenden kann. Also zum Beispiel, dass Funktionen selber auch Objekte sind, die ich durch die Gegend reichen kann. Dass ich also nicht nur Daten habe, mit denen ich arbeiten kann, sondern auch Funktionen, mit denen ich arbeiten kann.
Genau. Wenn du irgendwie eine Subroutine bist und du kannst generell sortieren, ja, aber du willst bestimmte Eigenschaften von diesen Dingen, diesen Objekten, die du sortierst, möchtest du gerne wissen. Da kann ich dir halt einfach auch noch eine Funktion mit übergeben neben den Objekten. Und diese Funktion kannst du dann benutzen für diese Objekte, um bestimmte Eigenschaften herauszubekommen.
Also Funktionen können Parameter anderer Funktionen sein. Das ist, was funktional eigentlich aussagt. Da gibt es eine ganze Reihe Sprachen, berühmt, berüchtigt. Bei den Berliner TU-Studenten ist die schöne Sprache Opal von Professor Pepper. Und im Allgemeinen verwendet wird zum Beispiel Haskell. Haskell stammte mal von Gopher ab und das stammte mal von Miranda ab und wird zum Beispiel an der FU gelehrt. ML ist eine Sprache, die auch noch größerer Beliebtheit sich erfreut, weil für ML ein Compiler existiert, der guten Code erzeugt, der in Frankreich geschrieben wurde. Lisp ist bis zum gewissen Grad auch eine funktionale Programmiersprache. Es gibt da den Lambda-Operator, mit dem man Funktionsobjekte erzeugen kann, aber in Lisp gibt es halt auch globale Bindings und Attribute, sodass es nicht wirklich die reine Leere ist.
Die man eigentlich aber auch gar nicht haben will. Die reine Leere will man höchstens in der Lehre, aber so nicht in der Praxis oder um wirkliche Probleme damit zu lösen.
Ja, in der Praxis möchte man eigentlich eine Sprache, in der man sich des Konzeptes bedienen kann, das gerade am besten passt und alle zur Verfügung hat, die es so gibt. Aber um zu lernen, was es gibt, ist es manchmal ganz sinnvoll, eine reine Lehre zu studieren. Mhm. Und funktionale Programmiersprachen sind schon ein bisschen exotisch. Noch ein bisschen exotischer sind regelbasierte Systeme wie zum Beispiel Prolog. Oder auch Make. in denen man nur noch angibt, zum Beispiel, ja, man kann von Berlin nach Leipzig fahren und von Leipzig nach Dresden und von Dresden nach Prag. Und dann kann man sagen, fahr mal von Berlin nach Prag, und der sagt dann, oh, es gibt eine Regel von da nach da, von da nach da. Also kann ich mir eine zusammengesetzte Regel bauen und liefert die zurück. Und das wird in Expertensystemen zum Beispiel eingesetzt, also Systeme, denen man sagen kann, oh, ich habe hier so eine Pflanze und die hat braune Flecken und da kriechen so Fliegen drauf rum, und dann sagt er, das ist möglicherweise die und die Krankheit und gib mal das und das, mit natürlich sprachiger Ein- und Ausgabe. Bei Make funktioniert es so ähnlich. Das Make ist ein System, um das Kompilieren von Programmen und Zusammenbauen von Programmen zu automatisieren. Dem sage ich zum Beispiel, aus einem C-File mit C-Source-Code kann man einen Object-File erzeugen, und Object-Files kann man so und so zusammenlinken. Dann sage ich nur noch, was ich als Ergebnis haben will, und der ruft die richtigen Programme in der richtigen Reihenfolge auf.
Ja, damit hätten wir sie, die wichtigsten Klassen, eigentlich durch und können dann zu dem Thema kommen, welche Programmiersprachen man dann denn wirklich benutzt, um echte Probleme zu lösen.
Ja, und das klang bei den, also bei diesen Funktionalen irgendwie nicht so unbedingt so, oder?
Ja, für eine eher...
Entschuldigung, regelbasiert.
Regelbasiert.
Ich habe falsch geguckt.
Na, was damit zum Beispiel gemacht wird, sind automatische Beweissysteme. Das heißt, in der Mathematik läuft es heutzutage nicht mehr so, dass Leute sich hinsetzen und von Hand einen Beweis machen, sondern sie stellen Regeln auf, formulieren also mathematische Axiome in einer Sprache, die der Computer versteht, zum Beispiel Prolog. Und dann sage ich nur noch, was für eine Aussage ich bewiesen haben möchte. Und der Compiler beweist mir dann sozusagen das, was ich bewiesen haben möchte. Und ich muss nur noch beweisen, dass der Beweiser richtig arbeitet, um davon auszugehen zu können, dass der Beweis richtig ist. Zum Beispiel das Vierfarbproblem wurde mit diesem Prinzip gelöst.
Weißt du denn auch, in welcher Programmiersprache der...
Das Vierfarbproblem.
Das Vierfarbproblem, wenn man Landkarte
einfärben.
Stell dir eine Landkarte vor, du möchtest jedes Land mit einer Farbe ausmalen. Und jede Druckfarbe kostet Geld, man möchte also so wenig Farben wie möglich haben. Und es ist halt so gewesen, dass die Leute, die Landkarten machten, wussten, vier Farben reichen immer aus. Sie wussten nicht warum, aber sie wussten, es reicht. Und es wurde halt die letzten 300 Jahre nach einem Beweis dafür gesucht, dass vier Farben ausreichen. Und dieser Beweis wurde vor wenigen Jahren jetzt erbracht. Es wurden über 3000 mögliche Einzelfälle untersucht von diesem automatischen Beweissystem, um zu zeigen, dass es halt keinen Fall gibt, wo vier Farben nicht ausreichen würden.
Mit Prolog.
Ich glaube nicht, dass das in Prolog geschrieben war. Ich denke, die werden das in was Ordentlichem geschrieben haben.
Ja, was ist denn das Ordentliche?
Ja, C++ beispielsweise ist genau religiöse Kriegeseröffnung.
Ich habe ein Déjà-vu hier.
Ja.
Das heißt, mit C++ kann ich mir dann, wenn ich jetzt C++ lerne, die anderen da sparen? Also...
Naja, was heißt sparen, aber es gibt wenig Probleme, für die C++ nicht geeignet wäre. So rum kann man das ausdrücken. Also sicherlich die Sprache.
Das gilt für jede Sprache, ja.
Es gilt sicherlich für dass man im Prinzip in jeder Sprache jedes Problem, was sich mit irgendeiner anderen Programmiersprache lösen lässt, auch lösen kann. Also insofern sind alle Programmiersprachen äquivalent. Mhm. Aber wenn ich das Ganze jetzt unter, sag mal,
schnell lösen möchte zum Beispiel.
Ja, schnell lösen oder elegant lösen oder
so lösen, ja, dass das Programm, was hinterher rauskommt, schnell ist, was ein anderer Aspekt ist, als das Problem schnell zu lösen.
Gut, jedenfalls ist da C++ so die Wahl. Also ist sicherlich das mächtigste Werkzeug unter allen Gesichtspunkten betrachtet, wo ich wirklich am meisten an Problemen mit abdecken kann und die wenigsten Kompromisse machen muss. Es ist natürlich nicht kritiklos und es ist natürlich auch ein Stück weit Ansichtssache, aber ich bin einfach davon überzeugt und
aber es gibt natürlich auch ganz offensichtliche Einschränkungen, die man sozusagen in Kauf nimmt, wenn man mit C++ arbeitet. Also besonders schön zum Beispiel sieht der Programmcode nicht aus. Also eine sehr kryptische Sprache, wo man halt auch eine bestimmte Expertise sich erstmal erarbeiten muss, um das wirklich so lesen zu können wie Deutsch.
Gut, es geht doch nicht darum, dass es schön ist.
Natürlich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass natürlich so ein Programmcode auch Ausdrucksform ist und ich kann praktisch dasselbe Problem auf ich meine, in der Praxis sind es schon endlich viele Arten, aber praktisch unzählbar viele verschiedene Arten lösen. Und es gibt eben Lösungen darunter, die man nach allgemeinen Kriterien, wie man sie auch in der Literatur anwenden kann, als schön, als ästhetisch, als gelungen, passend bezeichnen kann. Und es gibt auch einfach Programme, die sind wirklich hässlich da. Da weigern sich die Augen, dann der Zeile weiter zu folgen, und der Magen fängt an zu zucken und zu stülpen.
Was genau ist es, was das auslöst, also diesen Ekel? Also ich kann mir das jetzt kaum vorstellen, weil ich nicht programmieren kann. Vielleicht liegt es auch daran.
Naja, es gibt ja sehr viele Programmiersprachen und manche sind sozusagen auch explizit dafür ausgelegt, möglichst schwer lesbar zu sein. Das sind nicht unbedingt die Programmiersprachen, mit denen die Textverarbeitungssysteme heutzutage programmiert werden, aber die gibt es halt auch. So zum Beispiel Brainfuck, da besteht das ganze Programm halt nur noch aus Minusen, Plusen und kleiner und größer Zeichen. So funktioniert auch, ist auch eine Programmiersprache, aber sie führt einen unbedingt nicht ohne weiteres zum Ziel. Und ein gut lesbarer Code ist vor allem auch dann wichtig, wenn es nicht nur einen Programmierer gibt, der ein Programm schreibt, sondern viele Programmierer, die an einem großen System schreiben, wo vielleicht auch die Programmierer häufig wechseln, weil es eine große Firma ist oder eine große Organisation, wo die Leute irgendwie sterben und alt werden und irgendwie andere kommen, die besser sind oder andere Ideen haben, dann möchte man natürlich diesen Code auch wirklich, es muss einen Konsens geben der Lesbarkeit. Der ist bei C++, das ist sozusagen der niedrigste gemeinsame Nenner so. Das ist halt ziemlich hässlich und das ist aber auch noch sehr wichtig, aber halt nicht aber so
das,
hässlich,
das würde ich
dass
die Leute so, nicht so stehen lassen wollen. Also ein Kriterium für Hässlichkeit sind sicherlich sinnlose Wiederholungen. Wir hatten ja das Thema mit der Faulheit vorhin schon. Und wenn ich irgendwo fünfmal dasselbe stehen habe und jedes Mal nur mit einer ganz kleinen, geringeren Änderung, dann kann ich das Ganze sicherlich, wie es so heißt, rausfaktorieren. Das heißt, die jeweiligen Abweichungen erfasse ich und packe sie an eine Extrastelle, und die Gemeinsamkeiten packe ich auch an eine Extrastelle, und so vermeide ich eben Wiederholungen. Und das gelingt in C++ wirklich hervorragend, diese Wiederholungen zu vermeiden. Und der große Vorteil ist, ich kann entweder auf ganz abstraktem Niveau arbeiten oder ich kann, wenn es sein muss, auch runtersteigen und mit dem Hintern auf dem blanken Silizium herumrutschen in dieser Programmiersprache und einzelne Bytes, einzelne Bits einzeln treten. Und
naja, das Problem ist, dass in C++ nicht mehr wirklich Einigkeit darüber besteht, was ein String ist. Also manche Leute verwenden den Char-Pointer und manche Leute verwenden den String aus der STL und wieder andere Leute verwenden G-Char. Das Problem ist halt, dass C++ C-kompatibel ist und die Leute auch regen Gebrauch davon machen. Also die Bibliotheken, die es gibt, die man von C++ aus ansprechen kann, sind alle in verschiedenen Stilen auf den verschiedenen Abstraktionsebenen geschrieben, und letzten Endes ist einem dieser Mix auch manchmal echt im Weg.
Das ist einerseits wahr, andererseits gibt es kaum eine Programmiersprache, die man so unter seinen Händen formen kann, wo man sich seine Umgebung so zurechtbauen kann, dass man sich einfach wirklich wohlfühlt.
Ja gut, aber ist es gut gibt jetzt Programmiersprachen, wo man
Thema
sich von vornherein...
Ist gut jetzt.
Nein, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich meine, das ist halt auch dein persönliches Empfinden ist, du möchtest halt gerne als Hardcore-Hacker, du möchtest halt gerne dir alles so zusammenbauen können irgendwie, dass du dich wohlfühlst. So. Aber andere Programmiersprachen verfolgen den Ansatz, dass es eben von sich aus schon so gebaut ist, dass man sich ohnehin schon wohlfühlt. Mit den einen oder anderen Trade-offs.
Lass uns das nach den Nachrichten erörtern, ja?
Alles klar.
Danke. Nee, 23 Uhr und gleich 33 Minuten.
Kurz Kurzinfo.
Reaktion. Die Bundesregierung will schärfer gegen Neonazis vorgehen. Bundesinnenminister Schiele kündigte in Berlin eine Beratung mit Vertretern vom Innen-, Justiz- und Jugendministerium an. Brandenburgs Innenminister Schönborn forderte indessen, rechtsextremistische Gewalttäter rascher zu bestrafen. Parlamentsabstimmung. Der israelische Regierungschef Barak hat heute 3 Misstrauensanträge der Opposition überstanden. Kurz nach der überraschenden Wahl des Likud-Kandidaten Katzav zum Staatspräsidenten erhielt der Hauptantrag des Likud keine Mehrheit. Anlauf. Am ersten Auktionstag haben die Bieter für die deutschen UMTS-Mobilfunklizenzen verhalten begonnen. Am Abend lagen die Gebote unter 3 Milliarden Mark. Die Bundesregierung hofft auf einen wesentlich höheren Erlös. Preisanstieg. Ab morgen müssen die Fahrgäste im Gebiet des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg wieder tiefer in die Tasche greifen. Die Tickets werden um 4-5% teurer.
Sport.
Formel 1. Der Chef des Lausitzringes Fischer rechnet nicht mehr mit dem Zuschlag für den Großen Preis von Deutschland. Auch nach einem Gespräch mit Formel 1-Boss Ecclestone sieht er keine Chancen mehr, den Lauf schon ab 2002 von Hockenheim nach Ostdeutschland zu holen.
Wetter.
Nachts 14 bis 10 Grad, am Tag heiter 23 bis 27 Grad.
Ein Kurzinfo mit Matthias Karkow. Vielen Dank.
Nein, nicht einmal. 5-mal spielen Rosenstolz in Berlin. Live in Berlin. Am 20. Oktober und 25. November ist die Columbia-Halle schon ausverkauft. Es gibt nur noch Karten für den 19. Oktober und 24. und 26. November. Also haltet euch ran. Genauso wie für den 6. November in der Messehalle in Frankfurt und den 14. November in der Stadthalle Cottbus. Rosenstolz live. Präsentiert von Fritz.
Searching for the words to tell how I feel. We're all doing certain things to make ourselves believe anything is right and we can make it better. Think about the price we pay for decisions we make every day. I'm searching for the words to tell how I feel. We're all doing certain things to make ourselves believe. What is what is blue? Thinking about the price we pay for decisions we make every day. Anything.
make ourselves believe. What is red? What is blue? Think about it right.
Also, diejenigen der Hörerinnen und Hörer, die jetzt in irgendeinem Chat hängen und uns über ganz normalen Hörfunk, also Radio hören können, könnten ja mal durchsagen, dass der Real Audio Stream heute leider nicht mehr laufen wird hier auf der Fritz Homepage, weil, und ich, es ist wirklich sehr schön, weil, da ist der Server ist im Eimer. Und da haben wir die Firma angerufen, die für die Wartung zuständig ist, die war auch da. Haben sich das angeguckt, haben das auch gewartet, aber können es leider nicht hochfahren, weil sie das Passwort nicht haben. Das hat nämlich wiederum jemand aus der ORB-EDV-Abteilung und da ist keiner erreichbar. Ja, also
ein Klassiker.
Stream, das ist wirklich ein Klassiker. Stream heute nicht.
Aber wir haben halt nach wie vor den MP3-Stream. Da müsst ihr auf den IRC-Server irc.ccc.de in den Channel Chaos Radio marschieren und fragen. Und dann habt ihr den MP3-Stream.
Genau, und wenn ihr nicht wisst, was IRC ist, www.mirc.com.
Genau. Oder einfach.
Werbung für den Feind.
Einfach weiter UKW hören.
Entschuldigung, aber.
Freshmeet.net und IRC eingeben.
Genau, ihr geht zu www.freshmeet.net und dann.
Ohne www. Freshmeet.net.
Ihr geht zu freshmeet.net und dann gebt ihr IRC ein.
Oh, das mache ich mal.
Ja, ihr könnt auch anrufen. Wenn ihr uns was Lustiges zu erzählen habt, zum Beispiel, würden wir gerne wissen, ob ihr irgendwelche besonderen oder vielleicht seltenen Programmiersprachen benutzt, die nicht jetzt zu den Allerwelts-Programmiersprachen gehören, wie irgendwie C oder Pascal oder Basic oder Java oder C++, sondern halt andere besondere Sprachen, vielleicht auch aus der Klasse der funktionalen Programmiersprachen oder der objektorientierten Programmiersprachen.
Wenn du das jetzt alles nochmal ein bisschen lauter sagst, dass man es hören kann.
Ja, ich bin ein bisschen schon im Schunkelmodus.
Da ist klar.
Das Licht zu weit runtergedreht. Ja, dann könnt ihr anrufen und ich glaube, du hast so eine Nummerntaste, oder?
Ja, die habe ich allerdings.
Jetzt ganz schneidig ran.
Die Fritz-Hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam, 70 97 110.
Falls ihr irgendwelche Programmiersprachen kennt oder habt oder in diesen Programmiersprachen je programmiert habt oder davon gehört habt oder jemanden kennt, der jemanden kennt, der solche Programmiersprachen
gehört hat.
Gucken wir mal, hier ist Chaos Radio. Hallo.
Das ist Otti aus Salzburg.
Hallo Sotti.
Otti.
Otti, Verzeihung.
Salzburg, wie hörst du uns?
Ja, übers Internet. Mittlerweile habe ich jetzt einen Stream gefunden.
Den MP3-Stream?
Ja.
Super.
Das hat jetzt gedauert 1,5 Stunden, aber jetzt geht's.
Na immerhin.
Super, cool.
Otti, programmierst du?
Seltene Programmiersprachen, genau. Ich programmiere mit Delphi.
Wie selten findest du das?
Ja, nicht so besonders, aber vielleicht nicht so bekannt.
Mhm. Warum programmierst du mit Delphi?
Also mir taugt Delphi extrem gut, weil im Vergleich zum Visual Basic zum Beispiel, mit dem man es vielleicht von der Oberfläche her vergleichen könnte, es hat viel mehr Komponenten schon dabei und die objektorientierte Programmierung unter Delphi finde ich echt auch super. Mhm. Und darum taugt mir das wirklich. Und außerdem, es wird von der Delphi Jedi Group da, werden sofort alle Texte, zum Beispiel die für C++ rauskommen, für Visual C++, sei das zum Beispiel DirectX oder irgendwas, dann wird das sofort für Delphi übersetzt und da ist man eigentlich immer up to date.
Also du findest einerseits die Sprache interessant, aber andererseits auch der Komfort, der dir von der Entwicklungsumgebung und von den verfügbaren Bibliotheken bereitgestellt
genau.
wird. Ja?
Und ich freue mich jetzt schon, wenn dann gegen Ende des Sommers angeblich Delphi für Linux rauskommen wird.
Delphi hat ja auch eine echt lange Geschichte. Also ich erinnere mich, das erste Version, die ich in der Hand hielt, war Turbo Pascal 3.0 auf einem CPM-System. Und aus Turbo Pascal wurde dann irgendwann Borland Pascal. Und bei der Gelegenheit haben sie dann angefangen, da auch Objekte drin zu haben. Also vorher war das eine prozedurale Programmiersprache, die sich Niklaus Wirth mal ausgedacht hat. Und aus Borland Pascal wurde dann irgendwann mal Borland Delphi und dann hießen sie, glaube ich, Imprise zwischendurch.
Und gehört Coral.
Jetzt gehört es Coral. Und eigentlich ist es aber immer noch dasselbe. Und in der Tat eine Programmiersprache, die relativ stringent ist. Also manche Leute sagen zu sowas Bondage and Discipline Programming Languages. Das heißt... man darf die Regeln nicht brechen. Man wird also innerhalb seiner Abstraktion festgehalten, was manche Leute als Nachteil empfinden, andere Leute aber auch als Vorteil. Also zwingt einen zu besserem Stil.
Also, jetzt weiß ich jetzt nicht ganz genau, was du meinst. Meinst du, dass zum Beispiel, ich kann nicht wie in C++, wenn ich C++ programmiere, halt zum Beispiel float und dann schreibe ich Doppelpunkt, schreibe nur ist gleich und dann kommt der Integer. Das kann ich in Delphi nicht. Hast du das gemeint in dem Sinn?
Ja, solche Geschichten. Also man wird, ein Float ist halt ein Float und du sollst dir die Bits von dem Float nicht näher angucken. Das ist eigentlich das Delphi-Konzept. Und auch kein Go-To und kein, also mittlerweile glaube ich schon, aber in der reinen Lehre von Niklaus Wirth gab es sowas halt alles nicht.
Okay.
Jo, danke dir für den Anruf.
Ja,
tschüss. Hallo, hier ist Fritz. Ah, ja.
Also Delphi ist doch nicht so richtig... das, was ich beide besonders fremd.
Aber haben wir nicht auf unserer Liste, ist aber auch ganz okay, wenn man.
Gibt es halt ja unter Windows.
Es ist halt unter Windows, ist eine Commerz-Software und aber dafür ist es eigentlich relativ gut.
Oh, da haben wir wieder. Chaos Radio hier, wer da?
Ja, guten Abend.
Guten Abend.
Hier ist Tobias.
Tobias.
Also ich bevorzuge eher Java.
Mhm.
Warum?
Weil ich denke, dass Java viele Komponenten verbindet. Einmal, dass es also die ganze Sache mit Windows, dass da kompatibel ist. Dann die ganze Sache mit Vererbung. Ich meine, das hat man bei C++ auch schon. Aber ich denke, Java ist, ich würde sagen, eine Erweiterung von C++.
Naja.
Das ist wahr und falsch. Also es gibt ein paar Features mehr in Java als C++. Es gibt zum Beispiel Garbage Collection, das war die Geschichte mit dem Speicher wieder freigeben, das muss man nicht selber machen. Aber es gibt jede Menge Object-Oriented Features, die Java einfach nicht hat. Es gibt zum Beispiel keine Mehrfachvererbung. Es gibt nur Interfaces, was ein bisschen was anderes ist. Es gibt keine Templates, die man in C++ eigentlich dann doch braucht, um sinnvoll programmieren zu können.
Und in Java fehlen sie. In Java gerne hätte.
Mhm.
Und insbesondere, ich meine, Java ist auch, also da stecken viele schöne Sachen drin, was allerdings, wenn man C++ gewohnt ist, vermisst man doch so das eine oder andere Feature. Aber meine Frage, was machst du so mit Java, wozu setzt du das ein?
Also ich habe damit angefangen, in der Schule zu programmieren und also ich habe mal eine ganze Weile so Internetsachen programmiert, die man halt so auf Webpages mit einbinden kann.
Applets.
Ja, und naja, dann so sinnlos Programme für den Hausgebrauch, einfach nur
Hacks,
weiß ich ja,
Hacks
sozusagen.
Kennst du noch eine andere Programmiersprache oder kannst du noch eine andere Programmiersprache?
Ja, also ich möchte nicht sagen, dass ich perfekt kann, weil man kann eigentlich keine Programmiersprache perfekt, aber ich kann sehr gut Turbo, aber das nur von der Schule. Ich meine, das hat ja, insofern ist es ziemlich veraltet und viele Leute sagen, dass Turbo insofern eine totale Kack-Programmiersprache ist. Aber
du meinst Turbo Pascal, oder?
Ja, klar.
Okay, weil es gab auch ein Turbo C.
Ach, echt?
Ja.
Oh, tut mir leid, wusste ich jetzt nicht.
Macht nichts.
Also ich hab's halt von der Schule und ich meine, ich finde es nicht schlecht. Damit kann man auch viele Sachen machen, aber es ist halt nicht mehr der Standard von heute, aber es ist trotzdem
für meine Sachen nicht schlecht. Wenn du das kannst, bist du eigentlich schon ziemlich nah an Delphi dran. Also die Unterschiede sind da
ja,
nicht
Delphi
besonders groß.
Ist nicht so groß.
Insofern schadet es auch nicht, wenn du das kannst. Viele Sprachen sind ja echt alt. Also Lisp stammt aus Anfang der 60er, C ist seit Anfang der 70er unter uns.
Ja.
Und die Konzepte ändern sich eigentlich nicht so in Jahresschritten oder in der Monatsgeschwindigkeit, die man momentan aus dem Internet und dem Hardware-Sektor kommt,
ja. Sondern
so eher in Jahrzehnten passiert das.
Und ich muss sagen, ganz früh angefangen habe ich ja sowieso mit Basics.
Mhm.
Ich meine, da bin ich nicht so toll, weil ich bin dann relativ schnell auf Turbo Pascal umgestiegen. Und was ich jetzt aber noch sagen wollte, ihr habt vorhin so über die Schönheit von diesen Quelltexten geredet. Und ich muss sagen, da ist Java C voraus. Auf jeden Fall.
Mhm.
Bin ich total...
Allerdings kann man... Es gibt nur wenige Sprachen, in denen man echt schönen Code produzieren kann, aber hässlichen Code kann man in jeder Sprache produzieren, finde ich. Also es kommt nicht nur auf die Sprache an, sondern auch auf die Art und Weise, wie du das hinschreibst. Ob du jetzt alles am Anfang der Zeile schreibst oder ob du schön einrückst und so weiter. Ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
Ich denke, man muss sowieso immer dem Programmierer so ein bisschen überlassen, was er daraus macht. Ja. Also man kann einen relativ schönen Quelltext entwerfen, man kann aber genau denselben Effekt rauskriegen und einen total hässlichen Quelltext haben.
geben.
Genau, zu dem Thema gibt es auch einen Wettbewerb, und zwar den International Obfuscated C-Code Contest. Mittlerweile gibt es das auch für andere Programmiersprachen. Da geht es gerade darum, möglichst unverständliche Programme zu schreiben, die in möglichst wenig Code möglichst interessante Dinge tun. Also das ist dann keine Art und Weise mehr, wie man in der Praxis programmiert, um Probleme zu lösen, sondern das hat eher so einen künstlerischen Anspruch.
Ja, und da fällt mir gerade ein, wir haben ja auch noch kein Wort zu Intercal verloren. Also das ist sicherlich auch eine Programmiersprache, eine der hässlichsten oder schwierigsten Programmiersprachen, die genau mit dem Ziel eigentlich gestaltet wurde, Programmieren möglichst unmöglich zu machen. Also das ist vielleicht ein Tipp, wenn man mal das andere Spektrum sich anschauen will, was so möglich ist.
Ich weiß nicht, ich kann noch nicht so lange zu, aber habt ihr schon über diese hässliche Programmiersprache mit Plus, Minus und so geredet? Diese
Brainfuck.
Kleiner und so?
Brainfuck.
Genau, diese Müllprogrammiersprache.
Ja, haben wir schon erwähnt.
Also Intercal ist fast noch heftiger. Also musst dir vorstellen, bei Intercal...
Heftiger?
Ja,
ich habe es ja gesehen.
Ja, aber bei Intercal sind also wesentliche Features, also mindestens 30, maximal 50% der Zeilen müssen mit Please anfangen, sonst weigert der Compiler, please do, sonst weigert der Compiler sich was zu tun.
Nicht
dann
okay.
gibt es kein Go-To, sondern das wurde durch Come From ersetzt. Und außerdem gibt es noch ein paar
andere nicht jugendfreie Details.
doch.
Also es gibt im Wesentlichen genau zwei Operatoren. Achso, es gibt eine Anweisung, die heißt Forget zum Beispiel. Da wird dann die Zeile nur einmal ausgeführt, und wenn man das nächste Mal vorbeikommt, dann wird diese einfach ausgelassen beispielsweise. Wie war das noch?
Die Operatoren, kannst du die noch mal kurz erläutern?
Ja, die Operatoren, also es gibt kein Plus und Minus, sondern es gibt Select und Intermingle. Bei Intermingle ist es so, du gibst dem zwei Parameter und der nimmt dann von dem einen ein Bit und dann von dem anderen ein Bit und dann von dem einen und von dem anderen immer abwechselnd. Und Select funktioniert so, dass da, wo in dem ersten Parameter die Bits gesetzt sind, aus dem zweiten die Bits rausgenommen werden, dann werden sie nach rechts zusammengeschoben. Und sonst gibt es nichts in dieser Programmiersprache.
Das dient der Verschlüsselung, oder?
Nee, das dient, wie gesagt, dem Zweck, Programmieren möglichst schwierig zu machen. Also
für Anwendungsentwicklung nicht wirklich zu empfehlen.
Aber es gibt einen kompletten Compiler und...
reden wir über eine Programmiersprache?
Ja.
So ein Krypto-Programm?
Nein, es ist eine Programmiersprache, heißt Intercal, und es gibt einen Compiler dafür, mehrere sogar, von mehreren Leuten geschrieben, und einiges auch an Software, die man im Web finden kann, die in Intercal geschrieben ist.
Wo kann man die kriegen?
Intercal, wirf doch einfach mal deine Lieblingssuchmaschine an und such nach Intercal. Also es gibt, die URL ist ein bisschen zu kompliziert, ihr könnt einfach mal danach suchen. Es gibt eine schöne Webseite im Web, die heißt 99 Bottles of Beer. Kann man sozusagen darüber ganz gut finden. Es geht um Programmiersprachen, und dort ist... aufbauend auf einem Ereignis in einer Newsgroup, da hat jemand mal dieses 99 Bottles of Beer on the wall, dann schmeißen sie mal Flaschen gegen die Wand und dann ist eine weniger und dann singen sie wieder das gleiche, so ein amerikanischer, weiß nicht.
Englischer, glaube ich.
Folk. Und irgendjemand hat das einfach mal alle Zeilen, die man hat sozusagen zu singen hat, in die Newsgroup gepostet, und dann kam schon der erste Programmierer hinterher und meinte, aber das kann man ja irgendwie auch in Basic machen mit einer Schleife, und hat dann irgendwie das Programm, sozusagen ein Basic-Programm gepostet, dessen Ausgabe der Text dieses Liedes ist, und dann kam halt ein Programmierer nach dem anderen mit seiner Lieblingsprogrammiersprache und hat seine Variante in den Topf geworfen. Auf dieser Webseite 99 Bottles of Beer findet man alle bisher gefundenen Lösungen. Es sind mittlerweile weit über 200 Programmiersprachen, in denen dieses recht simple Probleme auf ganz unterschiedliche Art und Weisen angegangen wurde. So eine davon ist auch Intercal, da kannst du das dann gleich mal angucken. Und danach hast du wahrscheinlich auch in dem Compiler kein großes Interesse mehr.
Okay. Ja, dann danken wir mal für deinen Anruf.
Ich wünsche dir einen schönen Abend.
Jo, gleichfalls.
Ja, forever. Macht's gut, ciao.
Ciao. Hallo, hier ist Chaos Radio.
Ja, hallo, hier ist Robert.
Hallo, Robert.
Ja, ich wollte vielleicht noch einen Außenseiter anführen, der vielleicht ein Grenzfall ist, vielleicht nicht Programmiersprache ist, aber ich denke, vielleicht was Ähnliches. Das ist Torfray. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Raytracer, bei dem man die Szenen in einem Quellcode beschreibt. Und weil da auch so, wie heißt das, dass sich selbst aufruft und alles mögliche funktioniert, dann denke ich, ist vielleicht auch eine Programmiersprache.
Das ist definitiv eine Programmiersprache. Das 99 Bottles of Beer Problem ist unter anderem auch in Poffray gelöst worden, wo er irgendwie den Text halt gleich auf eine 3D-Kugel raufmappt und irgendwie einen Lichtpunkt setzt und dann hat man das gleiche auch in 3D.
Also es ist ein Grenzfall, deswegen, weil es ja einiges an Datenbeschreibungssprachen gibt, die keine Programmiersprachen sind. Also das Beispiel HTML hatten wir ja schon. Und eigentlich, es gibt mehrere so Raytracer, Grafikbearbeitungsprogramme, Input-Beschreibungssprachen. Und einige davon sind halt keine Programmiersprachen, weil sie keine Schleifenkonstrukte erlauben, keine Tests erlauben, keine Arithmetik erlauben und so weiter. Aber Poffray ist in der Tat eine.
Jo.
Das okay. War's?
Ja, für Interessierte irgendwie kann ich vielleicht noch die URL einmal Poffray.org und IATC.org
angeben,
dass man sich mal ein paar Sachen angucken kann.
Alles klar. Danke dir. Ciao. Hier ist Chaos Radio.
Ja, hallo, hier ist Dustin.
Hallo, Dustin.
Also ich selber habe schon mit gemacht mit Quick Basic hier von DOS. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Ja, ja.
Und hatte mal eine Frage, wo ich, also man sieht ja immer so in irgendwelchen Zeitungen C++, wie man lernt so eine Packages, aber nicht zu C. Ich wollte mal fragen, ob ihr mir sagen könnt, wo ich das herbekomme.
C? Hm? Na, was für ein Betriebssystem hast du denn?
Im Moment habe ich Windows.
Ja, da gibt es ja auch irgendwie entsprechende C-Compiler dafür, die du ja irgendwie im Netz organisieren kannst. Mhm. Beste ist natürlich, du gehst auf Open Source, holst dir den GCC-Compiler, den findest du einfach mal überall. Gute Anlaufstelle für alle Arten von Programmen und alles, was mit Programmieren zu tun hat, ist auch dieses freshmeet.org. Freshmeet.net. Oder halt auch andere Suchmaschinen oder Directories.
Also was du wahrscheinlich haben willst, ist der sogenannte CygWin32 Environment. CYGWIN in die nächstgelegene Suchmaschine eintippen. Das ist ein Port vom GCC und verschiedenen anderen Programmen, die man braucht, um mit C zu arbeiten, auf die Windows-Umgebung. Kommt original aus dem GNU-Projekt. Also auch die Compiler, die unter Linux verwendet werden, mit denen Linux gemacht wurde, die wurden halt von einer Firma namens Cygnus auf Windows portiert.
Da halt eine Frage, hattest schon gesagt, irgendwie 12 Watt, glaube ich, dass die kostenlos ist?
Die ist kostenlos, ja.
Wo kann ich das herbekommen?
Alles im Netz.
Also einfach nach 12 so?
Genau.
Gut, okay.
Das ist dir was gut.
Gut, ciao.
Ciao. Geisterstunde. Die Musik, die hier aufgelegt wird, wird tatsächlich aufgelegt von einem Menschen, und zwar Dr. Beatnik aus Hamburg. Und ihr hört das Chaos Radio Nummer 52 und das Oberthema, der Oberbegriff, der kommt jetzt hier vom Band. Und unser Thema sind die Programmiersprachen. Was für eine Frage hatten wir nochmal an die Hörer? In was für seltsamen Sprachen programmiert ihr denn bitte schön? Und vor allen Dingen was? Fragen wir mal. Hier ist Chaos Radio. Danke.
Der programmiert den DTMF. MFV.
Chaos Radio, hier ist da.
Ja, hallo, der Jörg.
Hallo Jörg.
Ja, ich habe gerade noch was Nettes gefunden. Und zwar nennt sich das wohl eine Weiterentwicklung von Java, irgendwie Java 2K. Und es hat eine sehr, sehr interessante Eigenschaft. Und zwar nennt sich, ist das Ding nicht deterministisch. Und jede Funktion hat nur eine Wahrscheinlichkeit von 10%, dass sie erfolgreich ausgeführt wird.
Was heißt das?
Hast du irgendeine URL vielleicht?
Ja, Moment. Oh, die ist aber hammerkompliziert. Also einfach.
Mail sie uns, chaosradio@fritz.de. Schick mal.
Nach Java 2K in der nächstgelegenen Suchmaschine suchen.
Oder so.
Was ich gerade auch gelesen habe, was auch noch nett ist, Garbage Collection hat das Ding natürlich auch. Und das macht den Speicher ganz am Ende frei oder halt in zufälligen Intervallen. Also genauso, wie man es haben will eigentlich.
Manchmal.
Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ich habe da noch was anderes Nettes gefunden. Und zwar, man sollte sich ja vielleicht manchmal auch ein bisschen Gedanken um Sicherheit machen oder so. Und da gibt es wohl ein Projekt, das nennt sich www.erosos.org. Steht für Extreme Reliable Operating System. Und die basteln auch auf objektorientierten Strukturen, was das so gestrickt ist, dass jedes Objekt nur die Ressourcen zugreifen kann, darf, wofür es auch wirklich eine Referenz gekriegt hat. Das klingt extrem interessant, weil man sich so wirklich vor allen Sachen schützen kann. Und naja, könnte man sich vielleicht auch mal angucken.
Mhm. Ist nicht wirklich eine Programmiersprache, aber ist in der Tat eines der interessantesten Betriebssystemprojekte, das ich gesehen habe in letzter Zeit.
Ja, genau, das war der Ansatz. Da gibt es irgendwie auch eine Mailingliste, und da wird auch unter anderem über eine Weiterentwicklung, ist nicht das richtige Wort, wohl eher eine Klassenbibliothek für Java diskutiert, worauf man das dann die Anwendung stützen könnte. Aber vielleicht sollte man für solche Sachen ein bisschen mehr Werbung machen, weil vielleicht könnte sowas die Welt ein bisschen besser machen.
Denke ich auch.
Ja. Das wollen wir doch alle.
Schöner ist es nicht sagen.
Vielen Dank, Jörg.
Okay, tschüss.
Es gibt übrigens in der Tat eine ernsthafte Anwendung von probabilistischen Programmiersprachen. Und zwar in dem, was mittlerweile von der KI übrig geblieben sind, so mutierende Algorithmen. Also Programme, die sich selbst replizieren, sich woanders hin in den Speicher kopieren und dann dort einen Tochterprozess erzeugen, sich dahin forken. Und es ist halt so, dass die Lebenszeit dieser Programme begrenzt ist. Und es ist so, dass zufällige Mutationen auftreten können. Das heißt, bestimmte Instruktionen werden nicht ausgeführt, zweimal ausgeführt und so weiter und so fort, sodass die Programme sich im Laufe der Zeit auch verändern. Und dadurch, dass sie irgendwann sterben, ist es so, dass nur die überleben, die sich möglichst effizient kopieren. Und es gab da ein Projekt, das hat angefangen, da hat jemand von Hand eine solche Prozedur geschrieben, und die hat dann tatsächlich angefangen zu mutieren. Es sind erst größere Versionen entstanden, dann sind daraus Versionen entstanden, die kleiner waren als das Original, bestimmte sind dann wieder ausgestorben, dann haben sich virale Formen entwickelt, die also den Programmcode von anderen Instanzen mitbenutzt haben und so weiter und so fort. Und also im Prinzip ein bisschen Evolutionstheorie.
Erinnert mich so ein bisschen auch an Core Wars. Ich weiß nicht, ob sich da noch jemand von euch dran erinnert.
Ich nicht.
Core Wars. Core Wars war ein ganz einfaches System, irgendwie, wo man so eine geschlossene virtuelle Maschine hat mit irgendwie definierten Instruktionen. Und man teilte sich sozusagen diesen Speicher mit einem anderen Programm. Und diese beiden Programme liefen halt gleichzeitig. Und Ziel war es nun, diesen Speicherraum für sein Programm sozusagen nutzbar zu machen, das andere Programm auszuschalten. Und
man muss also Brettspiel, als Brettspiel heißt es Reversi, oder?
Ja, also
vielleicht eher Go.
Also Programme, die eben in einer Arena direkt gegeneinander kämpfen, die versuchen, sich gegenseitig zu überschreiben und zu zerstören, beziehungsweise den anderen Thread auch mit einer Kopie des eigenen
zu infizieren.
Dazu zu bringen, auch eine Kopie des eigenen Programms auszuführen. Und da gab es ein regelrecht Weltmeisterschaften, wo halt Programme gegeneinander angetreten sind, ganz brutal in Maschinenform allerdings, und wo, ja.
Gladiatorspielchen für Chips.
So. Es hat auch was.
Ja, ich meine, es ist spielerisch, aber es steckt halt auch wieder ein interessanter Ansatz drin. So, es gibt halt ein Ziel, aber es gibt eben sehr viele verschiedene Strategien, wie man dieses Ziel erreichen kann. Hat man jetzt eine defensive Taktik und versucht auszuweichen, sich möglichst diffus durch den Speicher zu verbreiten, dass das andere Programm einen nicht finden kann? Oder geht man einfach rabiat vor und versucht alles niederzuknallen? Mhm. Aber da beide Programme sozusagen gleichzeitig laufen, entscheidet sich sozusagen, wer dann mit seiner Strategie am schnellsten
oder erzielt. Kurze, kleine Programme waren halt schwieriger zu treffen, während große Programme, die mit vielen Kopien arbeiteten, eben robuster gewesen sind. Und ja, also auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante spieltheoretische Geschichte.
Hier klingelt's Telefon, ich geh nochmal ran. Hier ist Chaos Radio, hallo.
Den hatten wir schon.
Ja, den hatten wir schon. Hat immer noch nichts dazugelernt. Chaos Radio,
die TMF-Programmierer.
Jo, hallo.
Jo, hallo. Wer ist denn da?
Ja, hier ist der Klopster.
Hallo, Klopster.
Na, was geht?
Tja, ja, das wollten wir nicht.
Programmierst du, Klopster?
Was?
Programmierst du?
Nö, nicht so direkt. Nicht immer.
Schade, unser Thema sind nämlich Programmiersprachen und die Frage war, in was für Sprachen programmiert ihr denn eigentlich so? Und
genau,
vor allem
was
in was
cool
für seltenen.
Was
genau
ist cool?
Hier ist Chaos Radio.
Hallo, hier ist der Tim.
Hallo Tim.
Hallo Tim.
Ja, also ich programmiere in mehreren Programmiersprachen. Teilweise sind die halt nicht so selten. Teilweise dann wieder ein bisschen seltener. Zum Beispiel Texte zerlegen ist halt Perl recht nett für. Webseiten bauen ist PHP meine Lieblingssprache. Betriebssystem fernsteuern mache ich mit Rex. Ja, C++ und Java kommt natürlich auch noch dazu.
Das heißt, du bist Amiga-Benutzer?
Nee, nicht ganz.
OS2.
OS2?
Richtig, OS2.
Alles klar.
Ja, und ja, was ist deine
Lieblingsprogrammiersprache? Ich vertrete halt die Theorie, dass man am besten mehrere Programmiersprachen nehmen sollte und dann jeweils für das Problem, was man gerade hat, die beste rauspicken sollte. Anstatt sich auf einen zu stürzen und damit versuchen, alles zu erschlagen.
Auf welchem Level programmierst du unter OS2?
Auf welchem Level? Also Ring 3 oder das? Was
ja, machst du eher Anwendungen jetzt, die direkt auf dem Kernel aufsetzen oder eher Anwendungen in der User-Interface?
Ja, also ich habe mich bisher nur an Ring 3 dran getraut, also User-Sachen.
Ja, ich meine also, nicht, ob du Kernel-Code programmierst, sondern ob du irgendwie diese objektorientierten Programmierer unterstützenden Features von OS 2 benutzt, weil das fiel mir jetzt gerade ein. Workplace Shell und vor allem dieses SOM, das System Object Model. OS 2 war ja eines der ersten Betriebssysteme, was sozusagen diese Objektorientierungsidee für Programmiersprachen auch in Teilen ins Betriebssystem mit integriert hat, sodass man eben zwischen einzelnen Programmen, die auch in völlig unterschiedlichen Programmiersprachen geschrieben sein könnten, Code aufrufen kann, sodass die Programme sich untereinander aufrufen, dass sie sozusagen der Programmierer-Kontext über ein Programm hinausgeht und Programme sich miteinander unterhalten. Das war bei OS 2 halt früh drin.
Ja, so die SOM-Sachen, daran habe ich mich auch noch nicht gewagt. Das ist auch wohl ziemlich kompliziert, da irgendwie Systemerweiterungen zu schreiben, weil wenn man da einen kleinen Fehler macht, dann kann man gleich ziemlich viel zerhaken. Wenn man sich zum Beispiel den Netscape anguckt unter OS 2, wenn der mal wieder meint, gerade mal das System lahmlegen zu müssen, dann kann man halt wirklich nichts machen, außer warten, bis es weitergeht.
Wobei der Netscape unter OS 2 zu den stabilsten Netscapes überhaupt gehört. Da hat IBM nämlich nochmal hinterher angefasst und da ein paar Fehler draus beseitigt.
Ja, das ist schlimm genug eigentlich.
Ja, bei macOS ist es noch viel, viel schlimmer.
Ja, mit Mac habe ich auch so meine Erfahrung, dass der immer hängen bleibt.
Gibt es Sprachen, die du noch unbedingt lernen willst?
Ja, Python würde ich mir gerne mal angucken.
Mhm.
Ja, das ist eigentlich so das Nächste, was ich gerne lernen würde.
Mhm. Wir haben noch eine Empfehlung für dich später in der Sendung.
Echt?
Ja.
Hör aufmerksam zu. Und danke für deinen Anruf.
Ja, nicht zu danken.
Okay, tschüss.
Ciao.
Ich muss jetzt gerade mal musikalisch hier ein bisschen unterbrecherisch wirksam werden, weil wir haben jetzt die ganze Zeit von Dr. Beatnik aus Hamburg gehört, was er auflegt. Und was wir jetzt bis zum Schluss der Sendung hören, sind alles Sachen, die Dr. Beatnik selbst gemacht hat und natürlich hier auch auflegt. Chaos Radio 52, 0 Uhr und 12 Minuten. Die Musik kommt gerade von Dr. Beatnik aus Hamburg, selbst produziert. Dark Western heißt das Stück, was wir da gerade hören. Und 12 Minuten nach 0 Uhr haben wir es. Ihr redet, also nicht nur ihr, sondern ich mache ja manchmal mit. Also so am Rande reden wir über Programmiersprachen. Jetzt, ihr sagt immer, ja, es gibt seit den 60er Jahren, gibt es seit den 40er Jahren. Ja. Also da, mein PC läuft noch mit einer Lochkarte von SUSE und sowas.
Hatte der schon Lochkarten?
Damals hatten wir keine Einsen und Nullen, damals hatten wir nur Nullen.
Hey, nicht schlecht. War ja auch kurz nach dem Krieg. Also,
Einsen wurden erst später erfunden.
Gibt es denn da irgendwie auch was Neueres oder arbeiten tatsächlich alle auf irgendwie 40 Jahre alten Sachen? Also niemand fährt ein 40 Jahre altes Auto, außer er hat Geld.
Ja, aber jeder fährt ein Auto, was dessen Konzept irgendwie vor 40 Jahren schon so mehr oder minder existiert hat.
Okay. Es gibt natürlich einige aktuelle Entwicklungen auf dem Sprachensektor. Also die Sprachen, die derzeit aktuell eingesetzt werden, gut, Java ist ein gegenläufiger Trend. Java ist erst 5 Jahre alt, aber Java enthält kein Konzept, das nicht schon 20 Jahre alt wäre. Der Fortschritt in den Programmiersprachen ist immer mit dem Fortschritt in der Compilertechnik verbunden. Das heißt, wirklich erfolgreich sind Sprachen, die sich auch effizient kompilieren lassen. Beispiel C++, das vom Feature-Umfang sicherlich nicht optimal ist, aber das sich auf jeden Fall in effizienten Code umsetzen lässt und deshalb sehr, sehr erfolgreich ist. Und diese Compiler-Technologie ist nicht stehen geblieben. Die Compiler werden immer besser, die Optimizer werden immer besser. Und einige Features sind dazugekommen, zum Beispiel Multiple Dispatch ist ein Feature, das in C++ zum Beispiel nicht enthalten ist. Da ist es so, dass es immer ein Objekt gibt, auf dem ich eine Methode aufrufe. Das heißt, dessen Klasse ich mir angucke und deswegen entscheide, welche der Funktionen, die genauso heißen, aufzurufen ist. Und Multiple Dispatch ist halt so, dass zur Laufzeit er sich mehrere Objekte anguckt. Also ein simples Beispiel, A plus B kann ich in C++ nicht so programmieren, dass er sich sowohl den Typ von A als auch den Typ von B zur Laufzeit anguckt. Mindestens eins von beiden, nämlich A oder B, muss zur Compile-Zeit bekannt sein. Und das schränkt den Programmierer in seiner Freiheit natürlich ein. Er kann nicht ganz so dynamisch programmieren, wie das möglich wäre, wenn sowohl A als auch B frei wählbar wäre.
Wenn ich das mal übersetzen darf. Stell dir einfach bitte vor, du hast ein Programm geschrieben und dieses Programm enthält eine Funktion und diese Funktion heißt MakeSex. Mhm. Was diese Funktion im Detail tut, spielt zunächst einmal keine Rolle, sondern man möchte es einfach irgendwann einmal einleiten und dann übergibt man ihm Parameter, die sozusagen die Art und Weise, wie er diesen Sex durchführt, maßgeblich bestimmen. Das sind dann zum Beispiel die Teilnehmer. Mhm. Wenn ich jetzt also in meinem Programm schreibe, make sex, Klammer auf, Peter, Mary, Klammer zu, Semikolon, dann muss halt Sex gemacht werden zwischen Peter und Mary. In den Programmiersprachen, die über Multiple Dispatch nicht verfügen, sondern die mit Single Dispatch arbeiten, ist Peter sozusagen das Objekt, an dem sich alles orientiert. Und die Methode, die aufgerufen wird, gehört sozusagen Peter oder wird von Peter bereitgestellt. Nun hat das natürlich mit Real-World-Terms herzlich wenig zu tun, weil uns ist natürlich völlig klar, dass Mary da auch einfach mal kräftig was zu sagen hat in der ganzen Geschichte. Das Problem ist also, dass man die Funktion, die aufgerufen wird, eigentlich auf Basis aller Parameter auswählen möchte. Es gibt halt verschiedene Arten und Weisen, Sex zu machen. Und in diesem Fall möchte man halt gerne diese Art Sex durchführen, die stattfindet, wenn Peter auf Mary trifft. Wobei Mary, Peter sozusagen genau das gleiche Ergebnis erzielt, was aber bei einer Single-Dispatch-Sprache einfach nicht der Fall ist. Und das ist einfach, wie die Welt funktioniert. Und wenn eine Programmiersprache so funktioniert, wie die Welt funktioniert, ist man halt an der Welt etwas näher dran.
Chaos Radio 52. Unser Thema sind die Programmiersprachen. Die Musik, die kommt von Dr. Beatnik aus Hamburg. Und das, was wir jetzt hier hören, das ist unter seinem Projektnamen Flow erschienen. Das kann man sich sogar holen. Also das meiste, was wir hier hören, ist unveröffentlicht. Was jetzt läuft, kann man sich kaufen. Der Projektname ist Flow und erschienen ist das Ganze bei, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen, Silence Records. Erschienen ist es bei Silence Records. Flow oder auch Dr. Beatnik aus Hamburg.
Und, hast du nicht auch MP3s auf Bisonic liegen?
Auf Bisonic, ja.
Ja, dann sag das doch mal. Was? Was?
Unter www.bisonic.com irgendwie nach Flow suchen.
Bisonic.com. Gut, ich hoffe, es hat jeder gehört. Lass uns über Programmiersprachen reden. Also wie war das jetzt, wenn ich beim Sex unten liegen will?
Du möchtest sozusagen eine Java. Programmiersprache haben, die dein Wohlgefühl sicherstellt. Das gibt's.
Genau, und die Programmiersprache nennt sich Dylan. Dylan ist eine Entwicklung, die Apple mal angefangen hat für den Newton. Also sie wollten eine Programmiersprache für den Newton entwickeln. Das sollte halt der perfekte Computer werden. Und dafür musste man halt einfach auch eine eigene Programmiersprache entwickeln. Sind damit nicht ganz fertig geworden. Auf dem Newton gab es dann Newton Script. Aber die Dylan-Entwicklung ist weitergegangen, basierte ursprünglich mal auf Lisp und sah auch Lisp ähnlich aus, hat mittlerweile eher eine Pascal-ähnliche Syntax. Apple hat das Projekt irgendwann fallen lassen, zusammen mit ein paar anderen coolen Projekten, aber es gibt eine kommerzielle Implementation von einer Firma namens Functional Objects und es gibt eine freie Implementation, die an der Carnegie Mellon Universität entwickelt wurde und die jetzt als GNU-Projekt weitergepflegt wurde. Das Besondere an Dylan ist halt, dass es die Features, die man von sehr dynamischen Programmiersprachen kennt, also ein sehr hoher Abstraktionslevel und ein sehr hohes Maß an Wemlichkeit mit effizienter Kompilierung verbindet. Und dass das Programmieren sicherer, einfacher und bequemer macht, ohne dass man dafür einen Preis in der Geschwindigkeit zahlen muss, wie bei anderen dynamischen Sprachen. Python fiel vorhin. Python ist vom Feature-Umfang her fast dasselbe, aber kann halt nicht kompiliert werden, läuft 20 Mal so langsam.
Was heißt denn genau dynamische Programmiersprache?
Also das ist ein Wort, das irgendwie mehrfach überladen ist. Also es gibt mehrere Bedeutungen davon. Es gibt dynamisches Binding zum Beispiel. Also wenn ich einer Variablen einen Namen gebe in meiner Programmiersprache, ist das dann immer dieselbe Stelle im Speicher oder kann sich das ändern, je nachdem, wo das herkommt? Anderes dynamisches Feature ist, dass man am laufenden Programm entwickeln kann. Das ist also eine Geschichte, die man bei Smalltalk hat, dass man nicht Source Code hat, den man übersetzt und dann startet, sondern das Programm läuft die ganze Zeit vor sich hin und man fügt neuen Code hinzu und irgendwann speichert man den Laufzustand des Programmes ab und das ist dann das Programm, das man ausliefert. Das macht Tests sehr viel einfacher. Man kann einfach das laufende Programm mal kurz die Funktion aufrufen, die man gerade geschrieben hat. Das macht halt auch die Fehlersuche einfacher. Das heißt, wenn ein Fehler auftritt, stürzt das Programm nicht ab, sondern es kommt ein Fenster hoch und sagt, es ist gerade ein Fehler aufgetreten. Dann kann man als Programmierer den Fehler beheben, den geänderten Source Code ins Programm tun und das Programm dann einfach an der Stelle weiterlaufen lassen, ohne nochmal auf diese Fehlerbedingungen zu warten.
Man zahlt natürlich für all diese Dinge einen Preis, den man unter Umständen nicht bereit ist zu bezahlen. An sich ist es, sieht es in der Theorie alles ganz schick aus, aber am Ende fehlt mir zumindest dieses Stück Kontrolle. Und das ist für mich beispielsweise der Grund, warum...
Was möchtest du denn kontrollieren?
Naja, keine Programmiersprache, kein Compiler, keine Umgebung ist auch nur halbwegs fehlerfrei. Und deswegen ist es notwendig, irgendwo diese Fehler, die überall drin sind, kompensieren oder umgehen zu können. Und wenn ich dagegen mich in einer Programmiersprache ausdrücken muss, die zu viel alleine macht, die mir die meint besser zu wissen, was gut ist für mich, als dass ich es selber weiß, mich bevormundet.
Mutti,
ja.
Du hast Angst, Dave.
Ich mag einfach nicht.
Ja, das ist
Kindersicherung und Systeme oder Programmiersprachen, die mich bevormunden, mag ich nicht. Ich
gebe ja zu. Ja, aber das ist ja nicht der Fall bei Dürren. Ich meine, worin besteht diese Bevormundung? Dein Argument ist wahrscheinlich, du kannst nicht auf einzelne Bits in einem Byte irgendwie problemlos zugreifen und weißt nicht sicher, dass das jetzt genau das Register ist. Aber in 99,9% der Fälle, in denen du halt eine Anwendung programmierst, benötigst du eine solche Funktionalität nicht. Das heißt, dafür, dass du das hast, kaufst du das teuer ein, weil deine Programmiersprache zum Beispiel nicht irgendwie zur Laufzeit Namen binden kann.
Ja,
oder Garbage Collection macht, was einfach etwas ist, was man ohnehin tun muss. Und wenn ein Subsystem das effizient genug tut, dann ist es doch schön.
Ich glaube einfach nicht, dass ich nicht bei Dylan beispielsweise für Dinge auch bezahlen muss, die ich gar nicht verwende oder brauche in dem Moment. Oder eigentlich nur für das zahlen, was ich benutze und nicht für das, was ich benutzen könnte.
Ja, aber
Pay-as-you-go war eigentlich die Designphilosophie von Dylan. Das heißt, man bezahlt nur für die Features, die man tatsächlich auch benutzt. Um vielleicht mal ein paar Zahlen zu nennen. Der aktuelle Dylan-Compiler getestet gegen einige andere Programmiersprachen. Aufgabe war siebtes Eratosthenes implementieren für die ersten 5 Millionen.
Was?
Integer? Siebtes Eratosthenes. Ein sehr alter Algorithmus zur Bestimmung von Primzahlen.
Aha.
Funktioniert so, du fängst an mit einer Liste aller Zahlen und die erste Zahl, auf die du stößt, ist zum Beispiel die 2. Die 2 hast du vorher noch nicht gesehen, ist kein Häkchen dran, also ist eine Primzahl. Jetzt machst du aber bei allen Vielfachen von 2 ein Häkchen, bei 4, bei 8, bei 10, bei 12, gehst weiter durch die Liste durch, stößt auf die 3. An der 3 ist noch kein Häkchen, also machst du an alle Vielfachen von 3 ein Häkchen und 3 ist eine Primzahl. 4, stellst du fest, ist ein Häkchen dran, bist du schon vorbeigekommen, als du die 2 bearbeitet hast. 5, noch kein Häkchen und so weiter und so fort, so kommen alle Primzahlen zustande. Das in C implementiert hatte eine Laufzeit von 3,9 Sekunden. Auf derselben Maschine in Dylan ohne Bounce-Checking 4,76 Sekunden, mit Bounce-Checking 4,77 Sekunden. Das heißt, ein Sprachfeature, was C nicht hat, ein C++, was man aber gerne haben möchte, nämlich Bounce-Checking, und zwar immer unter allen Umständen, kostet dich weniger als 0,1% in der Rechenleistung.
Bounce-Checking ist was, bitte?
Zu prüfen, ob ein Wert innerhalb, also bei einem Zugriff, sich innerhalb eines zulässigen Wertebereichs befindet. Aha. Das heißt, es ist sozusagen sowas wie ein Netz beim Turnen. Aber manchmal möchte ich halt, habe ich halt keine Zeit oder möchte tatsächlich dieses Netz einfach nicht haben. Mhm. Das gilt bei Grafikalgorithmen oder wenn ich gerne irgendwie durch den Speicher fräse oder andere Echtzeitanforderungen habe, dann möchte ich einfach gerne dieses Bounce-Checking einfach nicht haben. So.
Wenn es dich 0,1% kostet und du dafür garantiert hast, dass dein Programm nicht einfach abstürzt mit einem Fehler, den du nicht so einfach findest, sondern dir präzise sagt, an welcher Stelle welcher Fehler aufgetreten ist, finde ich das eigentlich einen Preis, den ich bereit bin zu zahlen.
Du gewinnst eine ganze Komfort. Und ich kann nur noch mal sagen, ein Programm, was irgendwie vielleicht die Hälfte der Zeit braucht als ein anderes Programm, aber dafür 6 Monate später fertig wird, ist einfach langsamer.
Und gerade bei Bounce-Checking ist es so, dass die Vorstellung, dass Bounce-Checking langsam ist, aus Zeiten kommt, als es noch keine superskalaren CPUs gab, wo also wirklich jeder Befehl gekostet hat. Aber die modernen superskalaren CPUs können mehrere Instruktionen gleichzeitig bearbeiten. Und gerade Bounce-Checking ist eine Geschichte, die sich auf aktuellen CPUs sehr gut parallelisieren kann. Das heißt, der zusätzliche Aufwand wird von Hardware erledigt, die normalerweise sowieso nicht benutzt wird.
ist immer noch das Chaos Radio 52 zum Thema Ich bin daneben. Programmiersprachen. Irgendwas ist mit meinem Wortfindungsstörung. Die Musik, die ist produziert worden von Dr. Beatnik, DJ aus Hamburg. Und der veröffentlicht diese Musik auch, und zwar unter dem Namen Flow. Im Netz könnt ihr das euch anhören, runterladen. MP3s müssten da irgendwo hin. Und zwar bei www.bsonic.com. www.bsonic.com. Und da einfach mal suchen nach einem Menschen, der sich da Flow nennt. 0.33 Uhr damit.
Info. Reaktion. Die Bundesregierung will schärfer gegen Neonazis vorgehen. Bundesinnenminister Schily kündigte für heute in Berlin eine Beratung mit Vertretern vom Innen-, Justiz- und Jugendministerium an. Brandenburgs Innenminister Schönwurm forderte indessen, rechtsextremistische Gewalttäter rascher zu bestrafen. Ermittlung. Die vermisste vierjährige Julia ist noch nach dem gewaltsamen Tod ihrer Mutter von einem Zeugen gesehen worden. Danach befand sich das Mädchen am 4. Juli und damit nach dem Verbrechen in der Wohnung eines Tatverdächtigen. Nach dem Kind wird bundesweit gesucht. Anlauf. Am ersten Auktionstag haben die Bieter für die deutschen Lizenzen der nächsten Mobilfunkgenerationen Verhalten begonnen. Am Abend lagen die Gebote unter 3 Milliarden Mark. Die Bundesregierung hofft auf einen wesentlich höheren Erlös. Versuch. Der größte Verlag der USA, Random House, wird ab 2001 einige Bücher nur im Internet veröffentlichen. Wie die Bertelsmann-Tochter mitteilte, können die 20 Belletristik- und Sachbuchtitel dann nach Bezahlung heruntergeladen und auf Wunsch ausgedruckt werden.
Sport.
Formel 1. Der Chef des Lausitzrings, Fischer, rechnet nicht mehr mit dem Zuschlag für den Großen Preis von Deutschland. Fischer wollte den Lauf schon ab 2002 von Hockenheim nach Ostdeutschland holen.
Wetter.
Nachts 14 bis 10 Grad, am Tag heiter 23 bis 27 Grad.
0.34 Uhr mit Matthias Kerkhoff. Dankeschön.
Hurra, endlich Ferien!
Fritz geht auf guter Sommertour. Zusammen mit Victoria Park. Mit Virginia jetzt.
Lass mich rein und zeig mir deine Welt.
Und mit Fritz-DJ René Hausmann.
Live-Musik und Party on the Road.
Mit Fritz auf guter Sommertour. Samstag, 5. August im Schloss Domelow-Kirchheim. Samstag, 12. August im Kuhstall in Strausberg.
Die Tour wird fortgesetzt.
Übrigens, Victoria Park macht warm. Und zwar am 4. August im Safe Club in Kamenz.
Frische Musik unterwegs in Brandenburg.
Auf die Straße gebracht von Fritz.
Chaos Radio 52, das ist der Projektname von Dr. Bean Hamburg. Dafür, dass ich das so oft erwähne, kriege ich auch Geld übrigens von dem. Und zwar nicht so knapp, das weiß er mir noch nicht so genau. Unser Thema sind die Programmiersprachen.
Unser Thema sind die coolen Features. Mir ist gerade noch ein cooles Feature eingefallen.
Was denn?
Es gibt etwas in der Programmierung, das bezeichnet man als Exception Handling.
Aha.
Wenn ein Programm etwas tut, dann ist es in der Regel auch gezwungen, sicherzustellen, dass das, was es versucht hat zu veranlassen, auch tatsächlich durchgeführt wurde. Mit anderen Worten, Dinge können auch fehlschlagen. Eine Datei kann nicht gefunden werden und ähnliche Geschichten. Und in den frühen Sprachen insbesondere in den prozeduralen Programmiersprachen, wo man halt immer so ein bisschen Spaghetti-mäßig den Ansatz gemacht hat, war das immer ziemlich mühsam. Man musste halt irgendwie jeden einzelnen Schritt, den man anführt, prüfen, hat er jetzt auch geklappt und wenn es nicht geklappt hat, was mache ich dann? Und das ganze Aufräumen von Fehlersituationen irgendwie ist einfach ein ziemlicher Aufwand gewesen. Exception Handling ist halt mittlerweile auch ein abstraktes Element vieler Programmiersprachen, die sozusagen den Fehlerfall explizit abfangen und geregelt an das Programm zurückmelden, sodass man sehr viel eleganter darauf reagieren kann. Solche Fehlerfindungsmethoden sind natürlich gerade bei kritischen Anwendungen sehr wichtig. Nehmen wir mal als Beispiel einen Raketenstart.
Ariane 5.
Ariane 5.
Wie war das noch?
Ja, da ist die Ariane 5 sollte halt gestartet werden. Das haben sie dann auch getan. Das tolle neue Teil wurde getestet. Und es flog dann hoch und auf einmal explodierte es. Mhm. Und keiner wusste erstmal so richtig, warum. Und dann haben sie halt geschaut und geschaut und geschaut. Ich weiß nicht, wie viele Wochen sie daran herum analysiert haben. Aber letzten Endes haben sie festgestellt, dass halt ein Programm abgestürzt ist. Es gab nämlich eine Exception. Ich weiß nicht, wusstest du das nicht im Detail?
Ja, und zwar der Code, also es war alles in ADA geschrieben, das muss man vielleicht dazu sagen. ADA ist eine Programmiersprache, die gerne für Raketen und ähnliche Geschichten eingesetzt wird, also im Raumfahrtumfeld, im militärischen Umfeld und noch ein bisschen Flugzeuge und so weiter und so fort. Und ADA ist in der Lage, eine Exception zu erzeugen, wenn Wert überläuft. Wenn ich eine Variable habe, dann hat die ja nur eine begrenzte Anzahl Bits zur Verfügung, um Werte zu speichern. Das heißt, ich kann da nicht beliebig mit rumrechnen, sondern irgendwann läuft das halt über. Und viele Sprachen erkennen das nicht. Einige Sprachen erkennen das. Und wenn man tatsächlich wissen will, ob das Ergebnis, was man jetzt errechnet hat, zuverlässig ist oder ob das Ergebnis kaputt ist, muss man halt in der Lage sein, das zu erkennen. ADA hat das getan. Und in Ariane 5 haben sie teilweise Code aus der Ariane 4 weiterverwendet. Und es ist so, die Ariane 5 war größer, stärker, schneller. Und da gab es irgendwo einen Wert, wo die Geschwindigkeit der Rakete gespeichert wurde. Und die Ariane 5 war schneller als die Ariane 4 und deswegen hat der Platz da nicht ausgereicht. Und dieses Stückchen Code hat aber trotzdem so getan, als wäre eine 4 gewesen. Ist übergelaufen, hat eine Exception geworfen. Nur war es so, dass die Fehlerbehandlung leider fehlerhaft implementiert war. Und an der Stelle der Standardfehlerhändler in Kraft getreten ist. Und das, was das System halt tut, wenn eine Exception auftritt, mit der es nicht zurechtkommt, ist, die Rakete zu sprengen.
Könnte das ungefähr das sein, was gerade mit unserem Real-Audio-Server passiert?
Durchaus vorstellbar.
So, Beine nach oben. Na, in dem Fall ist es halt sehr kontrolliert aufgetreten. Also das Programm war so designt, dass die Rakete explodiert, wenn dieser Fall eintritt. Nur es hatte jemand vergessen nachzusehen, wie denn das eigentliche Design war. Im Gegensatz zu eurem Real Audio Server, der wahrscheinlich einfach abgestürzt ist, weil irgendwas fehlerhaft programmiert ist.
Man kann hier auch anrufen. Uns würde immer noch interessieren, was für Programmiersprachen ihr benutzt und ob ihr denn vielleicht auch mal ein bisschen was Exotisches oder was richtig Exotisches benutzt, was das dann ist und vor allen Dingen, wie ihr das benutzt. Die Nummer hier ist 0331 70 97 110.
I'm delighted.
This is a very important step along the road.
Programmiersprachen ist unser Thema und ihr ruft hier an. Hier ist das Chaos Radio. Hallo. Danke. Chaos Radio hier, hallo.
Ja, hallo, grüß dich, hier ist Olli.
Olli.
Kennt ihr die Programmiersprache Step 5?
In der Tat nie gehört.
Noch nie gehört?
Nein. Hm.
Das habe ich in meiner Ausbildung gelernt. Das ist für, hier sind die Teile. SPS.
Speicherprogrammierbare Steuerung.
Genau.
SPS.
Für solche Siemens-Teile. Mhm. Da hatte man dann so eine physische Entwicklungsumgebung und dann wurde das die Eingänge waren zum Beispiel
ganz einfache Logik implementieren, um Maschinen zu steuern.
Genau. Und auch solche
ja, was
weiß
ich. Timer einbauen ist ein Sport. Sprungbefehle und alle ganzen Kram. Das war relativ einfach zu lernen. Man kommt das immer relativ schnell durcheinander. Ich habe in den ganzen Jahr, was ich da gelernt habe, die Programmiersprache, habe ich kein einziges Programm auf der Reihe gebracht. Als Amt relativ schwierig war.
Sprich nicht unbedingt gegen deine Intelligenz, sondern eher gegen die Programmiersprache.
Ich habe bis jetzt relativ wenig programmieren. Ich muss das mal richtig zur Gemüte führen. Mhm. Was ich noch relativ lustig finde, ist Brainpack. Da war ja, Compiler oder Übersetzer, so, der tut das einen C-Code umschreiben. Mhm. Ja.
Ach, Brainfuck, der übersetzt Brainfuck in C.
Ja,
ja, das ist eine gängige Methode. Also,
ja, zumindest ja,
weiß man wenigstens
was am Ende, was da passieren soll mit der ganzen Angelegenheit. Und das ist ja auf der Köln, Link ist auf der.
Und hast du in Brainfuck schon mal was programmiert bekommen?
Ich? Nicht unbedingt. Also.
Liegt auch an der Programmiersprache.
Ja, ist ja nie umsonst Brainfuck, ne?
Genau. Okay. Danke für deinen Anruf.
Ja, alles klar. Gut, tschüss.
Tschüss. Step 25 dieses, war das. Step
das ist 5. Übrigens ein interessanter
Step 5, genau.
Das ist gerade für neue Programmiersprachen eine sehr beliebte Methode, erstmal plattformunabhängig zu werden. Mhm. Weil C ist eigentlich nichts anderes als eine abstrahierte Maschinensprache. Und deswegen kann man eigentlich relativ effizient irgendeine Programmiersprache in C übersetzen, die dann eben von einem C-Compiler in tatsächliche Maschinensprache übersetzt wird. Aber so muss man eben nicht gleich von vornherein 1000 Prozessoren unterstützen, sondern hat halt.
Man lässt den Rest halt von GCC machen, der kann das schon ganz gut.
Mhm. Hier ist Chaos Radio, hallo.
Hi, da ist nochmal Dotti von vorher.
Ja.
Delphi. Und interessante Features. Also, ich nütze so ein Feature von Visual Studio. Und zwar ist das, wenn da ja immer der schwere Ausnahmefehler kommt, dann ist dann die neue Schaltfläche, die praktisch, wenn der Netscape abstürzt, dann kriegt man das dann wieder weg. Aber für sonst ist Visual Studio für überhaupt nichts gut.
Ja, aber immerhin, das nervt ja dieses Fenster.
Und noch Brainfuck, also Brainfuck taugt mir echt wirklich mit seinen ganzen 6 Befehlen. Und darf ich da noch kurz Werbung machen für ein Programmierprojekt von mir?
Gerne.
Und zwar, ich probiere ein Betriebssystem vollständig in Assembler zu programmieren und suchte jetzt so Hobbyprogrammierer, also keine Profis, weil ich kann Assembler selber nicht so gut. Aber es ist nur so wegen zum Kennenlernen und so und suchte ein paar Programmierer und die Homepage war quixos.org. Da ist dann die
Programmierst du das in Assembler und nicht in einer höheren Programmiersprache?
Naja, Assembler ist ja bekanntlicherweise bis zu 10-mal schneller als C.
Das ist leider eine Falschaussage. Es ist bis zu 10% schneller, als würde man es in C schreiben.
Ai, dann bin ich ein bisschen falsch informiert. Na, ja. Aber wenn das Betriebssystem 10% schneller ist, dann ist man ja auch schon froh.
Ja, aber man ist auch froh, wenn man das auf einen anderen Prozessor portieren kann, indem man einfach nur den Compiler anwirft und nicht alles neu schreiben muss.
Ja.
Aber es gibt ein GPL Assembler OS Projekt. Ich habe aber leider den Namen vergessen.
Hm. Wie heißt das? Aber wer auch schon kennt.
Projekte wie Sand am Meer und es gibt auch Assembler OS Projekte wie Sand am Meer und die meisten kranken halt daran, dass man in Assembler einfach nicht so lesbar schreiben kann und so ein Betriebssystem schon ziemlich komplexe Abstraktionen voraussetzt, also so Speicherverwaltung, Prozessverwaltung, Interprozesskommunikation. Das ist halt irgendwann echt kompliziert in Assembler zu handeln und die Übersicht geht verloren. Das ist der Grund, warum die meisten dieser Projekte eingehen. Es sei denn, es sind sehr spezialisierte Betriebssysteme. Also ich erinnere mich zum Beispiel an die DOS-Extender unter DOS, wo das Betriebssystem im Prinzip ein paar K-Code waren, die den Protected-Mode eingeschaltet haben und einen 32-Bit-linearen Speicher gegeben haben und dann den Rest dem Programm überlassen haben. Aber
also eine Casio-Uhr wäre in etwa so eine Anwendung, wo man wirklich ein spezialisiertes Assembler-Realtime-OS bräuchte, was sehr klein ist. Und da
anlassen kann dafür, ein Betriebssystem in Assembler zu schreiben, ist, dass man Spaß daran hat, Betriebssysteme in Assembler zu schreiben.
Ja, wie gesagt, das ist ja nur so zum Kennenlernen.
Ja, eben, dafür ist das völlig okay.
Ja, das Betriebssystem, was da in Assembler geschrieben ist, das heißt V2OS.
Mhm.
Alles klar.
Ja.
Okay, Otti,
ja.
Rede.
Ja, gut.
Mach's gut, tschüss. Bis
euch.
Chaos Radio 52, Musik von Flow, im Internet auch abrufbar, www.bsonic.com, und danach Flow suchen. Und unser Thema für die letzten 5 Minuten ist immer noch dasselbe wie am Anfang der Sendung, Programmiersprachen. Was war? Ach ja, wir wollten telefonieren, ne? Welche Sprachen sprecht ihr denn so? Hallo, hier ist Chaos Radio.
Ja, hallo, hier ist Florian.
Florian.
Ja, ich probiere also jetzt anzufangen, Visual Basic 6 unter Microsoft Visual Studio da.
Warum?
Na, weil es einfach ist.
Ja.
Oder nicht?
Doch.
Also, nicht nur einfach, sondern sinnlos.
Naja, nein, es ist nicht schlimm. Es ist nicht wirklich schlimm. Also
man wird nicht aussätzlich davon.
Ja.
Aber
es gibt halt einen Haken. Gerade Visual Basic ist der Sprachumfang nicht festgelegt. Das heißt, es gibt keine Spezifikation dieser Sprache. Was ganz in Ordnung ist, solange man Visual Basic 6 programmiert. Aber wenn jetzt Visual Basic 7 rauskommt, ist das Problem, dass es auch für Visual Basic 7 keine Spezifikation gibt und dass es dann halt schwierig ist festzustellen, wo dann der Unterschied zwischen Visual Basic 6 und Visual Basic 7 ist und dann eventuell seine Programme nicht mehr laufen. Und das ist so eine unangenehme Sache. Das ist zumindest bei jedem Übergang, also von 5 auf 6 in etwa passiert. Und man kann halt, man wird halt, ich meine, das ist manchmal so ein bisschen Microsoft-Strategie, immer so ein bisschen dumm gehalten an diesen Stellen, sodass man halt nicht weiß, bin ich jetzt der Blöde, der es nur nicht kapiert, oder haben die mir da jetzt einfach Scheiße vorgesetzt? So. Und das nervt so ein bisschen. Und auch die Dokumentation ist an manchen Stellen einfach ein bisschen unklar. Entweder, ja, also das sind vielleicht die Handicaps. Ansonsten kann man
sicherlich alles... Das ist natürlich nicht portabel. Das heißt, wenn du mal von Windows weg willst, musst du eine andere Programmiersprache lernen.
Was würde Florian denn stattdessen besser nehmen, statt Visual Basic, mit dem er dasselbe erreichen kann?
Also Java ist sicherlich auch eine Alternative an der Stelle, wo er zumindest auch mehr Plattformen hat und was auch etwas dankbarer ist. Wobei es, wie gesagt, auch darauf ankommt, was er jetzt im Konkreten damit vorhat. Mhm. Aber zum Lernen ist da sicherlich Java etwas, also ja, mit besseren Ausdrucksmöglichkeiten.
Die erste Wahl.
Aha. Die erste Wahl.
Florian, okay. Herzlichen Glückwunsch, du hast gerade einen Verbraucherhinweis bekommen.
Ja, danke.
Gute Nacht.
Ja, Nacht.
Ciao.
Ciao.
So, wer ist denn da? Hier ist das Chaos Radio.
Woher zum Henker kriege ich ein CGI-Bin?
Bitte was?
Ein CGI-Bin. Ein CGI-Bin bekommst du nicht.
Nicht mit den Pieptasten, nicht?
Schreib
okay,
dir
versuchen wir es nochmal. Chaos Radio, hier ist da.
Ja, hallo, hier ist Dirk, Tag.
Dirk, Tag.
Ja, ihr sucht ja immer noch seltene Programmiersprachen.
Ja, also, bitte.
Ich meine, das Wort kennt jeder, und zwar PostScript. Ne? Das ist ja eine Seitenbeschreibungssprache. Aber darin kann man ja auch richtig programmieren. Es sind ja also Variablen da, es sind Schleifen da, ist alles da. Ne?
Das ist eine ziemlich coole Programmiersprache.
Und es ist so ähnlich wie Forth. Ne?
Genau, Stack-Oriented.
Also ich habe damals mir nämlich einen Next-Rechner gekauft vor 10 Jahren, und da war das Betriebssystem, auch die Festplatte war zu klein, sodass ich das Entwicklersystem zunächst nicht hatte. Und da blieb mir eigentlich nichts anderes übrig, als PostScript zu benutzen, weil das war schon dabei sozusagen. Da brauchte man also nur ein ASCII.
Und
da
habe
ich dann damals nur so kleinere Programme geschrieben, mit denen man, weiß ich, einen Kalender anzeigen konnte,
oh ja,
oder so, der dann eben auch gleich auf dem Drucker und auf dem Bildschirm erschien.
Sehr, sehr beliebt. Hast du das mit den Schaltjahren korrekt hingekriegt?
Ja, ich habe damals zumindest einfach gesagt, also das Jahr 2000 braucht keine Sonderregel, also reicht das Programm bis 2099. Also ich hatte mir das
sehr
schon
abgefeind.
Überlegt, und ich habe das auch wirklich jetzt noch benutzt, dieses Kalenderprogramm neulich, weil es einen ganz praktischen, übersichtlichen Kalender ausgibt.
Ja. Gut, dass du das erwähnt hast, weil die stackorientierten Programmiersprachen stehen hier auf unserem Zettel, aber wir sind noch nicht dazu gekommen.
Da werden wir auch, glaube ich, gar nicht mehr zu kommen, oder?
Es ist in jedem Macintosh übrigens ein Forth eingebaut, zumindest in die neueren. Wenn man Command Option während der Einschaltsort kommt, landet man in der Open Firmware, und dann kann man sowas eingeben wie 2 Space 3 Space Plus Space Punkt Return. Bekommt dann die Antwort 5. Man legt also mit der 2 die 2 auf den Stack, mit der 3 die 3 auf den Stack, mit Plus addiert man die beiden oberen Stack-Elemente, und mit Punkt lässt man sich das obere Stack-Element anzeigen, was ja dann das Ergebnis der Operation davon ist.
Ja, genau. Das ist ja in PostScript so ähnlich. Da hieße das dann irgendwie, weiß ich nicht.
Genau so.
Oder so. die Befehle. Und weil wir gerade bei Next waren, da gibt es natürlich noch ein anderes Derivat, was auch nicht über sonst kaum benutzt wird, und das ist eben Objective C. Ne?
Mhm, genau.
Das ist ja eine objektorientierte Erweiterung von C, die viele der Vorteile von Java, also sagen wir andersrum, Java hat eigentlich einige dieser Vorteile, viele der Nachteile von C++ verhindert. Ne? Also es ist eigentlich eine sehr kleine Erweiterung, die unheimlich viel erreicht. Also mehr in Richtung von Smalltalk.
Ja, Java hat sich eine Menge abgeguckt bei Objective-C. Allerdings ist Objective-C noch ein bisschen stärker, weil es irgendwie dynamisch ist.
Mhm.
Und das Problem hat Java natürlich, diesen Vorteil hat Java nicht. Also Objective-C ist ein interessanter Hinweis, ist eigentlich eine sehr einfache Erweiterung von C. An einer einzigen Stelle wird eigentlich eine neue Syntax aufgemacht, eckige Klammer auf, und dann programmiert man im Prinzip Smalltalk. Und
genau.
Hat halt darin irgendwie seine Objekte mit Vererbung und allen Schnickschnack sehr elegant getrennt von dem C-Code, sodass man C-Code halt wie C-Code schreibt und auch nichts anderes, wie dann C++, was eine komplett neue Welt aufmacht und den wirklich objektorientiert halt einfach in Smalltalk, und das hat eine sehr angenehme Syntax.
Mhm. Und das war eben auch sehr auf diesem System, das neue Apple-Betriebssystem wird ja auch die Sprache noch benutzen zum Teil, das Mac OS X, das war eben sehr schön, weil das wirklich im Betriebssystem verankert war, also man hatte eigentlich fast keine andere Wahl, aber man hatte auch kein Bedürfnis, eine andere Sprache zu benutzen.
Ja, ja.
Weil alles damit schon funktionierte. Wenn man ein Textobjekt geöffnet hat, dann hatte man einen kompletten Texteditor mit allem drum und dran und brauchte nicht erst überlegen, wie speichere ich denn jetzt meinen Text, wie stelle ich einen Font ein. Es war alles schon da.
Mhm.
Und das eben schon 1990. Und andere Systeme sind jetzt erst wieder so weit gekommen, ne?
Das ist richtig, auch wenn sie das Display-Postscript jetzt irgendwie eingestellt
haben. Ich danke für deinen Anruf und für die letzte ausgefallene Programmiersprache dieses Tages oder dieser Sendung. Tschüss.
Tschüss.
Und sage auf Wiedersehen. Das war das Chaos Radio 52.
Genau.
Jetzt gleich gibt es ein Nightflight mit Frauke Niemeyer.
Nächstes Mal, Entschuldigung, darf ich auch noch?
Ja, bitte.
Was wir nächstes Mal machen, wissen wir noch nicht, aber warum schickt ihr uns nicht auch mal ein paar Vorschläge? chaosradio.ccc.de, was ihr meint, worüber Chaos Radio sich unterhalten sollte.
Das war mal eine hübsche Idee. Ich verabschiede mich von Tim, von Pavel, von Andreas und von Mitch, der heute kaum was gesagt hat. Die Musik kam von Dr. Beatnik oder auch sein Projektname, der ist Flow. Den könnt ihr euch runterladen unter Umständen unter www.bsonic.com und da sucht ihr nach Flow. Ich komme gleich und hole mir die 500 Berlin-Brandenburg.